Ja, das habe ich früher auch gemacht. Also bis vor 4 Wochen.
Autoweird FM.
Autoweird FM im Jahr 2025, dem Jahr der großen Qualitätsoffensive. Dieser Podcast jährt sich auch bald schon fast zum 10. Mal. Und da wollen wir uns einmal zurückbesinnen in die frühen Tage, wo wir mal das Motto hatten, wir haben die Zukunft verpennt. Damals ging es nämlich um Docker. So lange ist das schon her. Und heute sprechen wir über die AI-Zukunft, die Holger und ich vielleicht auch wieder verpennt haben. Man weiß es nicht genau. Und um uns alle ein bisschen auf das Thema einzustimmen, habe ich hier ein kleines Zitat vorbereitet, das ich jetzt einmal höchstfeierlich verlesen werde. If machines one day rival our intelligence, it will be both our greatest triumph and sternest test. The promise of artificial minds lies in unlocking solutions to our most complex challenges. Yet with that power comes the responsibility to guide it wisely, lest we create in our reflection consequences we did not foresee. Und damit sage ich einfach mal, guten Tag, Holger.
Hallo, Benedikt. Das ist ein Spider-Man-Zitat, oder?
Nein, weißt du, wer das gesagt hat?
Ich weiß es nicht, Accenture.
Das hat Alan Turing gesagt.
Nein.
Aber weißt du, was der Plot-Twist daran ist? Der hat das gar nicht gesagt, sondern ich habe das vor der Folge mit ChatGPT generiert.
Okay. Hä? Ja, gut. Cool. Du hast einen Satz generiert, von dem du jetzt behauptest, ja, okay.
Es sollte ein bisschen eine bedeutungsschwangere Einleitung sein. Und dann sollte einfach so die AI-Schelle kommen.
Und ja, okay. Du sitzt ja
verwirrt da und hast völlig die Orientierung gerade verloren. Also ja, nicht, dass es geklappt
aber,
hat.
Aber du sitzt ja hier und gibst mir Guidance. Also liebst du, das ist doch so unsere Rollenverteilung hier.
Nee, wir hatten ja vorher besprochen, wie das so ja. Tradition ist, dass wir vorher wird halt angekündigt, wer wen durch die Folge trägt. Und da hatte ich ja gesagt, ich mache die Einleitung, die habe ich mir jetzt halt mit AI generieren lassen und jetzt bin ich auch fertig mit meinem Job.
Das jetzt richtig. Bist du dran. Ja, Leute, wenn ihr euch, wir haben ja, also es ist ja die Teil der Autoweird FM Qualitätsoffensive, ist ja, dass wir uns einen roten Faden schreiben. Und ähnlich wie das in anderen, Formaten der Fall ist. Also hier habe ich jetzt keinen Stefan, der anfängt Storyboards zu schreiben und Miroboards in Gigabyte Größe durch die Gegend zu schicken. Aber unsere roten Fäden werden auch lang. Also das ist jetzt schon unser. Das ist auch schon, könnte lang werden, sag ich mal.
Na. Du hast also. Eine halbe Stunde werden wir vollkriegen.
Möglicherweise, ja. 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 Also du hast, das ist ja ungewöhnlich. Jetzt ist es ungewöhnlich, dass wir jetzt das Thema noch bevor wir den ganzen, bevor das Kapitelkorsett hier losgeht, dass wir da jetzt schon das Thema gedroppt haben. Das heißt, ja, die Leute warten jetzt.
Ich wollte einfach mal so ein bisschen aus der Regel ausbrechen.
Das heißt, die Leute warten jetzt da drauf, aber ich bin noch nicht so weit. Ich möchte noch nicht in das Thema einsteigen. Ich möchte noch über andere Dinge reden.
Genau, es folgt ja jetzt, also eigentlich kommt jetzt ja die wichtigste Frage der Folge.
Wie geht's dir denn?
Genau.
Ja.
Mir geht's gut. Ich habe richtig Spaß.
Ich merke das schon. Ich fühle mich wie so eine Puppe an so einem, eine Puppe an dem AI, an den AI-Strings. Nee, wie geht's dir denn?
Mir geht's gut.
Du hast Spaß in der Backen, oder?
Wie man ja, ich sagt. Hab Spaß in der Backen. Ich war im Urlaub, ich war in Holland, ich habe ja schon davon erzählt. Ja. Ich habe versucht, ein bisschen runterzufahren. Ich hatte keinen Computer dabei.
Hast du da einen gekauft, oder?
Nee, den hatte ich vorher schon bestellt. Da kann ich gleich was von erzählen. Das lege ich auf den Stack. Wenn du davon hören möchtest, dann kann ich da was drüber erzählen. Mhm. Über den neuen Computer. Ich habe meine Zeit im Urlaub natürlich mit meiner Familie größtenteils verbracht und immer mal wieder, wenn es hier und da einmal 5 oder 10 Minütchen Pause gab, habe ich auch das eine oder andere YouTube-Video zum Thema NeoVim geguckt.
Okay.
Deshalb möchte ich heute die neue Hausmitteilung-Kategorie, die NeoVim Motion der Woche, möchte ich gerne einführen.
Ach so, ja.
Mhm. Was hast du da vorbereitet?
Ja. Finde ich gut. Du bist auch im Club-WM-Thema, so wie ich drin.
In was für ein Thema?
Ja, gerade ist ja Club-WM.
Ach, Club-WM, nee. Möchtest du nicht also, möchtest du jetzt nicht meine Neo-Wim-Motion der Woche hören? Möchtest du das einfach jetzt übergehen und das einfach so liegen lassen, das Thema?
Ach so, ich dachte, das wäre für nächste Folge.
Es gibt jetzt jede Folge, gibt es eine Motion der Folge, also eigentlich des Monats, weil wir machen ja nur einmal im Monat eine Folge.
Ja.
Ich habe für heute natürlich eine vorbereitet, um dich da jetzt nicht so stehen zu lassen, aber in der nächsten Folge wärst du dann dran mit einer.
Ja, ich hab schon eine.
Echt?
Doppelpunkt X.
Ah, okay. Na gut. Also meine ist meine neue Superpower, nämlich wenn du im Visual Mode bist, das heißt, wenn du V oder großes V gedrückt hast oder Control V, das ist ja quasi der Selektiermodus in NeoVim, wenn du dann O drückst, springst du zwischen dem Anfang, zwischen dem Ende der Selektion und dem Anfang der Selektion hin und her.
Das ist die rhetorische Pause. Es geht weiter noch, oder?
Nein, das ist alles. Es ist ja nur so ein kleiner Service, Service-Kommentar.
Cool. Das
hilft halt, wenn du angefangen hast zu selektieren und dann merkst du, ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr vorne selektieren. Dann drückst du einmal O, dann bist du wieder am Anfang, dann kannst du halt weiter selektieren. Was macht das mit dir? Möchtest du jetzt sofort deine Config weiterreißen, damit du wieder mehr Neo-Wim machen kannst?
Das ist was, ja.
Das hat jetzt nicht gezündet, die Neo-Wim-Motion der Folge oder der Woche, ich habe es gemerkt, aber dann erzähl doch mal den Leuten was von der Club-WM.
Da wollte ich auch, geht eigentlich auch das Thema so ein bisschen an mir vorbei. Ich gucke natürlich, wenn es Fußballberichterstattung gibt, gucke ich das natürlich. Klassiker Fluminense gegen Dortmund, muss man gucken. Aber eigentlich ist ja spätestens heute ein Thema sehr relevant geworden, ein Format, was uns beide verbindet und uns sehr lange schon begleitet, hat heute nicht so schöne News verkündet.
Oh ja. Ja, ich hab's gerade.
Game 2 ist in schwierigem Fahrwasser, muss ich jetzt mal. Also, der Tim behauptet, also Game 2, unser Lieblings-Gaming-Format auf YouTube und ZDF Neo, hat heute verkündet, mit ZDF Neo geht's nicht weiter. Und sie müssen jetzt leider einen Großteil der Belegschaft kündigen, so wie sie es formuliert haben. Und es wird jetzt ein Patreon oder ein Rocket Beans Supporters Club-Format.
Ja.
Was auch immer da rauskommt. Das hat mich in der Tat ein bisschen traurig gemacht.
Mich auch, muss ich sagen.
Weil das ist so, der Samstag war so, 12 Uhr, neue Folge, fand ich. Ich finde die ja gut.
Ja, das haben die ja auch in den vergangenen Jahren schon öfter gesagt, dass die ohne das Geld von Funk, beziehungsweise der von ZDF Neo, so ein Format einfach nicht machen können. Und ja. Ich meine, du hast wahrscheinlich eine Ahnung davon, wobei ich nicht glaube, dass man sich das vorstellen kann, was abgeht, wenn man so eine Produktion macht, was das für ein Aufwand sein muss, so ein 30-Minuten-Video zu produzieren. Also du hast auf jeden Fall ja schon mal Videos gemacht, viele Videos, und weißt, wie aufwendig YouTube-Produktion ist, aber das ist natürlich nochmal eine andere. Also ich will euch jetzt nicht zu nahe treten, bei Papalapap, aber ich würde sagen, Game 2 ist nochmal eine andere Liga. Was YouTube-Videos
sind. Das finde ich jetzt eine Frechheit. Also es ist ja so, dass wir heute auch eine Anfrage von Funk gekriegt haben. Und wir machen jetzt ein JavaScript. Die haben gesagt, nee, da ist ein YouTube-Format frei geworden.
Ja, ja. Und, wir brauchen mehr mittelalte weiße Männer bei uns.
Ja, das ist richtig.
Um unser Zielpublikum anzusprechen.
Ja, das ist richtig. Nee, also es ist, glaube ich, meine, die machen ja, das ist ja ein riesiger Aufwand. Das kann ich mir vorstellen. Alleine schon, wenn du dir anguckst, wie viele da mitmachen.
Ja.
Also,
ja, es ist wirklich sad. Also.
Ja, in der Tat. Nee, das hat, ich habe dem, also der Tim hat ja was erzählt und da hat der Etienne auch dann noch irgendwie Stellung zugenommen.
Das hast du dir auch noch angeguckt.
Das ist in der Tat, ja.
Hast du ja heute überhaupt gearbeitet oder hast du den ganzen Tag nur YouTube geguckt?
Ich habe den ganzen Tag nur YouTube geguckt. Das war so, ja. Ja, das war so. Ich hatte dir versprochen, ich wollte dir von meinem Konzert, wo ich am Freitag war, wollte ich dir erzählen. Da brennst du ja auf Neuigkeiten.
Ja, auf jeden Fall.
Ich war in Köln im Club Volta. Das ist ja in der Nähe vom Palladium, also in der Nähe von der Kolbstraße. Also die Dünenlage ist exzellent.
Ja, Palladium E-Werk, das ist eine Ecke, da geht der heiße Scheiß.
Aber da im Club Volta gibt's IPA vom Fass, möchte ich nur mal kurz sagen. Okay. Das heißt, du kannst da Gebretter lauschen, aber gleichzeitig ein IPA schlürfen. Also ist schon sehr geil. Nee, ich war da, wie heißen sie denn jetzt nochmal gleich? Jetzt bin ich so aufgeregt, jetzt habe ich es direkt vergessen, wie meine Lieblingsband da hieß. Vorband waren Tiny Voices, die waren auch schon sehr geil.
Also du hast heute ein T-Shirt von Katatonia an, vielleicht war es die Band?
Nee, es war Birds and Roses.
Das war so als Reminder für dich selber, dass wenn du im Spiegel stehst.
Das ist mein Name. Nee, Birds and Row waren das. Die war gut. Ja? Die haben mir gefallen.
Übelst das Gekloppe oder was?
Nee, das ist.
Kamst du mit blauen Flecken nach Hause?
Nein, es war ja gar nicht so voll, weil parallel irgendwo anders Nine Inch Nails gespielt haben. Die kennst du aber? Nine Inch Nails.
Kenn ich nicht.
Nine Inch Nails, okay, kennst du nicht. Und es war gar nicht so voll. Aber schön fand ich, das war so eine Band, die hat sich auf die Bühne gestellt mit Tonnen an Effektgeräten, hat schlechte Laune. Also wir reden von Hardcore, wir reden von Emo, wir reden von, weiß ich nicht, Post-Hardcore. Mhm. Und man schaute auf den Boden und brüllte durch die Gegend. Mhm. Und es gab auch nicht groß Ansagen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Okay, also ein bisschen schnörkellos.
Schnörkellos und auch, ja, das war schön. Das hat mir gefallen.
Na gut. Gut. Gibt es Updates zu deiner, hast du noch mehr Konzerte oder gehen wir langsam in den Gaming-Teil über?
Wir können in den Gaming-Teil übergehen, genau.
Gibt es Neues zu deiner Switch 2?
Nee, ich spiele, das habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, Hogwarts Legacy, das habe ich wieder rausgekramt, mit dem Switch 2 Update. Das macht das Spiel jetzt nicht Gameplay-technisch jetzt besser, aber es ist trotzdem, naja, wenn es jetzt nicht an aller Ecke ruckelt und die Ladezeiten jetzt nicht bei jedem, hinter jedem Blatt lauern, wird es einfach flüssiger. Und es wird damit schon ein besseres Spiel, muss man sagen. Also es motiviert mich mehr, das zu spielen. Und das sieht schon ziemlich gut aus. Mhm. Das schon, also, ja, ist das jetzt, muss man sich deswegen eine Switch 2 kaufen? Wahrscheinlich nicht. Aber ja, Switch 2, ja, hat sich bewährt.
Ja.
Und diesmal dir noch nicht im.
Gut
investierte 500 Euro, würde ich sagen, ja. Gut investierte 500 Euro. Du wolltest, glaube ich, auch noch was zu gut investierten 700 Euro erzählen gleich, oder?
Kann ich machen, ja. Hm? Ich habe bei mir ein kleines Hardware-Upgrade gemacht. Und
zwar wir reden noch erstmal von der Tastatur.
Ja, das ist ja auch ein Hardware-Upgrade.
Ach so, okay.
Also ich habe mir sowohl ein neues Laptop gekauft, als auch eine neue Tastatur bestellt. Hm. Die Tastatur ist noch nicht da, das Laptop ist angekommen. Als Laptop habe ich mir ein Framework 13 geholt. Für die Leute, die es nicht kennen, Framework ist eine Firma, die so modulare Laptops anbietet, die halt sehr einfach aufzumachen und zu reparieren sind.
So wie Fairphone ungefähr? Oder?
Ja, also Fairphone kenne ich jetzt nicht so ganz im Detail, aber bei dem Framework-Laptop kannst du halt das Display austauschen, die Tastatur ziemlich leicht austauschen, Arbeitsspeicher upgraden. Das Mainboard ist immer mit CPU zusammen, kannst die Batterie austauschen. Und dann gibt es noch ein Feature, was man halt oft irgendwie bei YouTube oder sieht, die ganzen Ports an der Seite sind so Steckkarten. Das heißt, der hat eigentlich nur USB-C-Ports, aber es gibt dann so passende Stecker, die man halt, die dann genau mit dem Gehäuse abschließen, wo du dann halt das so dir konfigurieren kannst, wie du es gerne möchtest. Mhm. Und du kennst mich, du warst ja beteiligt, aber auch die Hörer kennen mich ja. Ich habe natürlich ein halbes Jahr lang mich erstmal davon überzeugen müssen, dass ich dieses Laptop mir kaufen sollte. Und das habe ich jetzt gemacht. Und es gibt halt die Möglichkeit, das als Do-It-Yourself-Kit zu bestellen. Da musst du es auch selber zusammenbauen oder halt pre-assembled. Und es kam jetzt die Woche an und dann habe ich es zusammengebaut, was eine schöne Experience irgendwie war. Also es hatte so ein bisschen die Anmutung von so Apple, weil alles so sehr schön in der Box irgendwie arrangiert war. Aber dann hast du es halt aufgemacht und musst es erstmal zusammenbauen. Das war irgendwie ganz cool. Aber ich habe es noch nicht installiert, habe ich noch nicht geschafft, leider.
Was kommt da für ein Betriebssystem drauf? Windows 11?
Genau, ja, Windows 11 ist natürlich vorinstalliert und kann man auch nicht deinstallieren.
Ja, das denke ich mir, ja.
Ja.
Ja,
nee. Ich hatte natürlich meine NixOS-Config ist natürlich schon ready, um ausgerollt zu werden. Aber ja. Ich habe erst überlegt, ich hatte noch eine Stunde Zeit vor dem Podcast. Ich habe erst überlegt, ob ich es eben schnell machen soll. Aber ich bin so jemand, wenn ich solche Dinge irgendwie mache, so irgendwie was neu aufsetzen oder was irgendwie neu zusammenbauen, dann habe ich ganz gerne nach hinten raus einfach Zeit. Mhm. Da möchte ich nicht so einen Termin im Nacken haben, wo das dann irgendwie fertig sein muss.
Im Nacken, ja, okay, du hast einen Termin im Nacken. Nee, da muss man sich auch irgendwie, da muss man sich eine gute Flasche Wein aufmachen, da wird ein Kerzchen angezündet und dann wird die nächste Konflikt ausgerollt. Das ist so, ja. Das verstehe ich,
ja. Ja, und im Bereich Tastaturen bin ich ja im Moment auf der von dir empfohlenen Nufi Halo 75 unterwegs, wobei du ja die Nufi Air hast. Ja. Mit der ich auch sehr zufrieden bin, die fühlt sich sehr gut an. Hab mir dann jetzt aber die Kinesis Advantage 360 Pro bestellt, was ein ergonomisches Split-Keyboard ist. Mhm. Und ich habe da schon ewig lange mit geliebäugelt, mir mal so ein Split-Keyboard zu holen und habe dann einfach das teuerste geholt, was man kaufen kann. Nein, ich habe natürlich jedes YouTube-Video geguckt, was es zum Thema Tastaturen auf YouTube gibt.
Was sagt Switch and Click?
Ich habe braune sind da, glaube ich, drin.
Nee, ist der YouTube-Kanal Switch and Click.
Ach so, den weiß ich nicht, ob ich den geguckt habe. Also ich bin bei Keyboard, weil Keyboards sind bei mir so ein Nischeninteresse. Da habe ich halt alle 2-3 Jahre interessiere ich mich da sehr stark für. Und dann ist es mir erstmal wieder völlig egal, sodass ich da keine Abos abschließe. Weil,
okay. Ja.
Also wir kommen gerade in den Bereich YouTube-Abo, Kanal-Abo-Strategien. Wie sind deine Abo-Strategien?
Ja, okay, das ist richtig, ja. Bei den Abo-Strategien ist, ich abonniere alles, was remotely interessant sein könnte.
Ich abonniere alles, was ich bei 3 auf den Bäumen ist. Machst du auch die Glocke an?
Ich mach klar. Seltener. Mhm. Seltener. Das mache ich nur bei wirklich Qualitätsformaten.
Also Game 2 hat eine Glocke, keine Frage.
Ja, klar. Ja. Ich habe ich schon berichtet von meinen Raspberry Pi Erlebnissen.
Im Podcast schon, nicht. Das ist ja erst letzte Woche, glaube ich, passiert, ne?
Ja, genau. Ich habe da gibt's auch gar nicht so viel zu berichten. Ich habe mich auch wieder deinstalliert, aber auch jetzt wieder heute wieder installiert. Ich habe noch einen alten Raspberry Pi 1 gefunden. Und ich dachte mir, der muss ja nicht in der Ecke rumliegen.
Oh, und Pi 1 ist aber echt, das ist schon fast antik, ne?
Das ist fast antik, aber das Internet sagte mir, ein Pi-Hole läuft da trotzdem drauf. Weil das hat sehr geringe Hardware-Anforderungen. Mhm. Und das schafft er auf der linken CPU-Taktflanke. Das habe ich getan. Ich habe mir Pi-Hole installiert. Und habe im Zuge dessen ein bisschen was über DHCP gelernt, was ich vorher noch nicht so wusste. Und also das
du hast dein Pi-Hole dann nicht nur als DNS genommen, sondern auch als DHCP-Server, oder?
Nee, meine Fritzbox verteilt per DHCP den DNS-Server.
Ach so. Okay, du hast den in der Fritzbox eingetragen als.
Genau.
Okay, ja.
Ja, genau. Und also in der Fritzbox als lokaler DNS-Server, genau. Mhm. Und das klappt soweit gut. Ich hatte allerdings nur so seltsame Aussetzer, also im Sinne von, dass das Ding einfach mal 5 Minuten nicht responsive war.
Okay.
Und das kann jetzt an verschiedenen Dingen liegen. Ich habe es jetzt erstmal, ich habe mal die SD-Karte ausgetauscht, weil das war wirklich ein altes Möbchen. Und ich habe mal das Netzteil ausgetauscht. Mhm. Ich habe ein altes Handy-Netzteil genommen. Mhm. Dachte mir, naja, gut.
Wird schon gehen.
Und das werde ich jetzt damit nochmal probieren. Irgendjemand meinte noch zu mir, ja, das könnte vielleicht doch an der Kühlung liegen. Mhm. Aber das weiß ich nicht. Mal gucken.
Ja, ich sag mal so, so ein Pi 4, also der aktuelle ist ja der Pi 5. Ein Pi 4 kostet, glaube ich, 90 Euro. Ne? Also wenn du Bock hast, da weiterzumachen, dann kauf dir vielleicht einfach einen neueren Pi und dann.
Ja gut, Teil der Übung ist, war schon, ich habe da alte Hardware rumliegen und ich will die nutzen. Also jetzt mir, also ja, natürlich kann ich mir einen neuen Pi für holen, aber so wichtig ist mir der Use Case nur auch nicht. Ich hätte gerne die alte Hardware weiterverwendet. Wenn es damit nicht geht, geht es damit halt nicht. Also das wäre
ja.
Das, wow. Aber ja, es klappte. Dann, wenn es klappte, klappt es Sehr gut. Also auch so. Paywall hast du bei dir auch, oder? Hast du das schon erzählt?
Nee, ich habe einen Edgard Home Server. Das ist eine alternative Geschichte wie Pi-Hole.
Okay. Und das läuft auch auf dem Raspberry Pi? Oder genau, braucht man dafür?
Das läuft auf dem Raspberry Pi und du wirst lachen. Der Grund, weshalb ich Edgard Home und nicht Pi-Hole benutzt habe, ist, weil es für Edgard Home ein NixOS-Modul gab und für Pi-Hole nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht habe. Ich glaube, mittlerweile gibt es für Pi-Hole auch ein NixOS-Modul. Weil Pi-Hole ja tatsächlich wirklich ein Geklümsel aus Shell-Skripten ist. Tolle Software, aber von der Implementierung her wirklich gruselig, meiner Meinung nach.
Ich hab nicht weiter reingeguckt. Also ich habe gesehen, während der Installation, die gleichzeitig furchtbar als auch, die ist gleichzeitig furchtbar und cool. Punkt.
Ja.
Aber der klont im Zuge dessen einfach ein GitHub-Repo, um sich die Sourcen zu holen. Mhm. Das ist diese Art von Installation. Und
das fandest du jetzt eher cool oder eher blöd?
Nein, im Sinne von, ich könnte jetzt relativ einfach da reingucken, um
zu gucken,
was der da tut. Was da Phase ist. Habe ich bisher nicht gemacht. Also mir ging es jetzt da, ich wollte da nicht groß einsteigen. Also Hauptziel war, ich will dieses Stück Hardware weiterverwenden.
Ja, aber du bist angefixt. Ich merke das, du bist angefixt.
Ja, Gott,
das ist die Einstiegsdroge, Holger. Es wird weitergehen bei dir.
Meinst du?
Ja, in einem Jahr, wenn wir reden, dann hast du ein Rack zu Hause.
Du hast mir ein paar Sachen gesagt, wie ich das lösen kann. Ich hatte ja noch so ein paar Bedenken. Wie ich Redundanz da reinkriege und sowas. Das war, also dein Vorschlag war auf den 40, der hat damals 40 Euro gekostet, wahrscheinlich kostet er jetzt 10 Euro oder weniger. Auf das Stück Hardware, um damit das sinnvoll läuft, sollte ich nur 2000 Euro an Gekabels dran machen, damit das auch vernünftig läuft. Mhm. Das klang erstmal gut. Das klang erstmal nach up my jam. Ja, so sieht das aus.
Das ist ja nur die Einstiegsdroge. Das war ja bei mir auch so. Bei mir lief auch ein Jahr lang einfach nur der Edgard Home Server in der Ecke. Ich wusste, er ist da. Ich wusste, das ist mein kleines Home Lab. Und ja, dann kam halt eins zum anderen.
Das kann sein.
Irgendwann möchte man dann mehr Sachen machen. Dann möchte man vielleicht eine kleine Nextcloud haben. Oder man möchte vielleicht seinen Passwortmanager mal selber hosten. Und schwuppdiwupp hat man 5000 Euro ausgegeben.
Das kann sein. Das kann alles passieren. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Das kann passieren. Ja, wir haben das Gaming-Kapitel. Ich gehe recht in der Annahme, dass du keine Games gerade irgendwie auf der Platte hast, weil.
Nee, es gibt da bei mir natürlich mal wieder kein Update. Aber vielleicht, jetzt habe ich ja ein neues Laptop mit einem noch besseren Prozessor und anscheinend einer noch besseren Integrated GPU. Vielleicht kommt da irgendwann mal wieder was.
Ja, ich habe ja in der letzten Folge so vollmundig verkündet, dass Silksong quasi veröffentlicht wird und völlig überraschend.
Ist das nicht passiert?
Völlig überraschend ist es nicht passiert. Ja.
Aber was ich geil fand, war dieses Deliver at all costs, was wir bei dem unter dem Radar gesehen haben, als du bei mir warst und wir zusammen Game 2 geguckt haben.
Ja.
Das sah ganz geil aus. Das ist so ein Spiel, für alle, die es nicht kennen, was so ein bisschen den Panzer von GTA 1 ins neue Zeitalter bringt. Das heißt, man fährt einen Delivery Truck, der einfach alles zerstört. Und man muss halt Dinge ausliefern und dabei völliges Chaos anrichten. Also das sah irgendwie witzig aus.
Ich muss gerade mal nachgucken. Gibt's das denn auch für?
Nein. Für die Switch 2?
Es gibt's für die PlayStation 5, es gibt's für Windows und es gibt's für Xbox.
Gibt's das auch für Linux? Gibt's das für NixOS? Was steht da über den NixOS-Support?
Der NixOS, da steht knallgrün. Kirschgrün. Ja. Kann ich dir was zu Büchern erzählen? Nein, ich habe keine Bücher.
Ich habe ein Buch, was eine Überleitung ja ins Thema auch ist. Und dann habe ich Durst.
Gut.
Also ich habe von meinem guten Freund Marc eine Empfehlung bekommen. Und wenn der Marc ein Buch empfiehlt, dann weiß man, oho, Obacht.
Obacht.
Das muss gelesen werden. Das ist eine Leseaufforderung.
Ach so.
Und zwar lese
ein Lesebefehl quasi.
weiß ich jetzt nicht so genau, aber ja. Das Buch heißt auf jeden Fall More Everything Forever, AI Lords, Space Empires and Silicon Valley's Crusade to Control the Fate of Humanity. Und das Buch geht eigentlich her und betrachtet so ein bisschen die zentralen Akteure im Silicon Valley, die gerade an der AI-Race beteiligt sind. Also wo kommen die her und was hat die so geprägt und wie ist so ihr Denken? Und da wird so ein bisschen dann halt beschrieben, ja, wie deren Weltbild ist und was die wohl vielleicht vorhaben könnten. Da geht es halt sehr viel darum, dass es halt so verschiedene Strömungen gibt. Wenn man AI betrachtet, es gibt halt die Leute, die davon ausgehen, dass die Artificial General Intelligence irgendwann kommt und die wird einfach alle Probleme lösen und wird dann wird alles toll werden und die Menschheit wird glücklich werden und wir werden das ganze Sonnensystem erobern und weiß ich nicht was. Und dann gibt es die andere Seite, die sagen, wenn das ist die letzte Erfindung der Menschheit und danach wird die Menschheit vernichtet werden, weil diese AI relativ schnell feststellen wird, die ist ja dann intelligenter als jeder Mensch und die kann ja sich selber halt immer intelligenter machen, indem sie einfach neue Versionen von sich selbst erzeugt. Und sie wird dann relativ schnell zu dem Schluss kommen, dass die Menschen ihr im Weg stehen und wird dann alle Menschen und generell alles Leben ausrotten. Und es ist dann, nimmt dann halt immer absurdere Twists an. Also es gibt Leute, die die Theorie haben, dass so eine AI dann das Ziel haben wird, die gesamte verfügbare Materie im Universum in Computer umzuwandeln, um sich selbst noch mächtiger zu machen, quasi. Und ja, da ist dann, sind da so Schreckensszenarien wie, wenn wir das geschafft haben, dann ist das das Ende des Universums quasi, wie wir das kennen. Also das Ende jeglicher Natur. Und ja, da geht's halt in diesem Buch drum.
Okay.
Man liest das dann aus und denkt dann so, oh, well, that escalated quickly.
Ja, krass.
Und ich bin jetzt so, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ein Drittel ungefähr gelesen und ich werde auch weiterlesen. Also es ist ganz interessant. Also es ist mehr eine, nicht eine so eine technische Einordnung, sondern mehr eine Sozialgeschichte, so wie ticken diese Menschen, was ist deren Weltbild und so weiter und so fort.
Okay. Ja, krass. Das, also ist es lesenswert?
Ich finde es gut. Ich finde es interessant. Es ist mal wieder eher so ein bisschen sachbuchmäßig. Ich lese ja sonst eigentlich hauptsächlich halt Belletristik, also Romane und so weiter und so fort. Geschichten von Interesse. Und das ist jetzt eher wieder so ein bisschen in Richtung Sachbuch, aber es ist halt interessant, weil es sehr, sehr aktuell ist. Also die aktuellsten Ereignisse, die besprochen werden, sind halt aus dem Jahr 2024. Und ja, deshalb ist es, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu lesen. Wenn du das in 10 Jahren liest, dann ist es wahrscheinlich relativ uninteressant.
Dann kann ich
ja. Als wir dann überhaupt noch leben in 10 Jahren, weiß man ja nicht. Vielleicht hat die AI uns dann schon längst in unsere Einzelteile zerlegt.
Das kann sein. Das sind ja gute Energiequellen.
Ja.
Ja. Ja, krass. Das setzt den Ton der Folge, glaube ich.
Ja, genau.
Und weil wir das nüchtern nicht aushalten, trinken wir es erstmal ein Bier hin.
Das ist eine gute Ansage, Holger.
Naja.
Dann ich fange einfach mal an, was ich heute vorbereitet habe. Ich habe offen gestanden gerade einfach nur in meinen Kühlschrank gegriffen. In eine der vielen Hochqualitätsdosen habe ich da genommen. Und heute habe ich das. Du hast gesagt, das wäre ganz gut, als ich dir die Dose gezeigt habe. Ich habe das noch nie gehört. Das ist ein Deja, oder heißt denn die Deja Glutec Pale Ale. Das ist hier diese. Kannst du dich erinnern, dass ich das gezeigt hatte?
Ja, ja.
Ja. Heißen die Deja oder Deja?
Boah, ich hätte jetzt Deja sogar gesagt, weil es ein Y ist, wohl.
Ich schau mal gerade.
Ich meine Spanien irgendwo.
Ja, da ist leider der Aufkleber drüber.
Ach so.
Ja. Genau, das ist ein Pale Ale. citrusy, tropical, refreshment and a little less sticky.
Nicht schlecht.
Was haben Sie vorbereitet?
Ich habe vorbereitet, ich habe auch einfach mal in den Kühlschrank gegriffen. Ich habe ein Beaver Town, ein Gamma Ray, ein American Pale Ale, dieses hier. Mhm. Ich habe das Auswahlkriterium war, das war kalt. Mhm. Und das ist ein sehr gutes Pale Ale. Das kann man gut wegtrinken. Es ist eine kleine Dose. Mal gucken, ob ich zwischen
das kommt mir bekannt vor. Kannst du nochmal das?
Das haben wir schon mal zusammen
getrunken. Ja, dann ist das ja heute die Pale Ale Folge. Ich habe nämlich auch ein Pale Ale. Mal gucken.
Ja, ich habe nur so ein kleines Döschen. Ne? Also das ist, weiß man nicht. Wie weit ich komme.
Lass mal aus der Dose, ne?
Was macht der eigentlich? Mensch, der die Sachen aus der Dose lässt?
Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Wer war das
nochmal? Das war so ein YouTube-Typ, der nur IPAs getrunken hat. Also, war so ein interessantes Format. So, wir gucken mal rein. Sieht sehr, ein bisschen hazy, aber auch nicht so richtig hazy, war schon.
Also, meins ist schon ein bisschen hazy. Mhm. So ein bisschen wie eine Fanta, würde ich sagen, von der Optik her.
Ach so. Ja, aber das schmeckt. Komm, das ist im besten Sinne unspektakulär. Mhm. Du hast so ein bisschen was Hopfige, aber auch nicht zu sehr. Das ist gut.
Ja.
Würde ich eine Kiste von mir reinstellen?
Ja, das Glutec mundet auch ganz gut. Vielleicht das Richtige für so ein warmes Wetter, so einen lauen Sommerabend, wie wir ihn heute haben.
Naja.
Ich mag auch so ein bisschen so dieses eher zitrussige. Ist das ein deutsches Wort? Den zitrussigen Geschmack.
Ja.
kann man ganz gut trinken. Ob ich mir eine ganze Kiste davon reinzimmern würde, ich weiß es nicht.
Ach, zimmern, okay.
Reintrümmern, kann man auch sagen.
Reintrümmern, okay. Verstehe. Ja. Das Thema, AI. Ich glaube, um das mal zu framen, wir haben lange gehadert. Wollen wir darüber eine Folge machen? Weil wir haben ja keine Ahnung davon. Mhm. Und ich glaube, ein Stück weit stimmt das auch. Also ich glaube, technisch, wie das richtig technisch funktioniert, habe ich nur so in vagen Grenzen oder in Teilbereichen eine Ahnung von. Ich weiß nicht, du hast dich wahrscheinlich letzte Woche mit 20 Dissertationen vergraben.
Das nicht, aber ich hatte aus der Bücherei hier in Gladbeck ein Buch von dem Typ, der Wolfram Alpha gemacht hat. Mhm. Das ist so ein ganz dünnes, wo das drin erklärt steht, wie das funktioniert. Ich habe es allerdings nicht zu Ende gelesen.
Okay. Ja, also gut, die ursprüngliche Beschreibung, du fütterst das Ding mit ganz viel Text, ganz viel Zeug und das Ding rät halt den nächsten Brocken, den nächsten Chunk, den nächsten Token. Ja. Das machst du ganz, ganz oft und dann kommen dann irgendwann noch Bilder oder Code oder sonst was bei raus. Aber darum soll es wahrscheinlich gar nicht gehen. Vielleicht am Rande schon. Ich glaube, es wird eher darum gehen, wie setzen wir es denn ein? Ich glaube, da bleibt noch sehr viel Spannendes übrig. Du hast ja schon ein paar Mal fallen lassen, dass ChatGPT ChatGPT ist dein Ding. Das ist dein meistgenutztes Tool.
Da möchte ich auf jeden Fall gerne was zu erzählen. Ich möchte aber auch noch mal einmal ganz kurz sagen, weshalb das Thema mir jetzt am Herzen lag oder wieso ich das Gefühl hatte, wir müssen da mal drüber reden, weil ich tatsächlich wieder dachte, fuck, ich schaue mich um und irgendwie habe ich voll die Zukunft wieder verpasst. Alle laufen an mir vorbei, machen abgefahrene AI-Sachen und ich sage mal, YouTube und so weiter ist natürlich ein Ort, wo man das natürlich voll ins Gesicht geschrien kriegt, was alle anderen denn für tolle Sachen damit machen. Mhm. Und da hat man natürlich dann immer das Gefühl, wenn es diese Umbrüche gibt in der Softwareentwicklung und als Docker kam, war das für mich einer dieser Umbrüche, der letzte, an den ich mich erinnern kann, wo ich dachte, wow, krass, jetzt hat sich wirklich was fundamental geändert, wie wir arbeiten. So ist das bei AI auch. Und dann dachte ich mir, oft ist das ja so, dass man gar nicht alleine dasteht mit seinen Gefühlen. Und vielleicht ist es einfach nett, wenn wir uns mal die Blöße geben, uns mal ein bisschen von unserer verletzlichen Seite zeigen.
Naja.
Und mal sagen, Leute, ist krass, was gerade abgeht. Jetzt schauen wir uns das mal an und reden mal drüber, was da so geht.
Das stimmt, ja. Also ja gut, das haben wir im Vorfeld schon besprochen. Ich denke auch, dass das so ein Docker-Moment ist oder mehr als ein Docker-Moment. Mal gucken. Ich boomer hier noch so ein bisschen rum.
Genau. Dann hast du ChatGPT angesprochen. Ich benutze das tatsächlich sehr, sehr viel. Ich habe es vor 1-2 Monaten noch deutlich mehr benutzt. Das war vielleicht auch so ein bisschen dieser Hype von einem neuen Werkzeug. Da habe ich halt über alles Mögliche damit geredet, mit ChatGPT. Eine sehr schöne Konversation, die ich hatte, war, ich habe ChatGPT gesagt, boah, die Star Wars Sequels, also die drei Filme, die jetzt als letztes kamen, die sind schon echt richtig scheiße, oder? Lass uns doch mal über jede Einzelheit reden, warum die kacke sind, weil ich diese Filme so hasse. Und es hat einfach Spaß gemacht, dieses Gespräch zu führen und immer jetzt sagen, boah, ja, und das war auch mega scheiße. Und so, ja, boah, du hast voll recht, das ist total kacke. Also diese Alltagsgespräche können halt Spaß machen, weil man natürlich immer bestätigt wird, weil das Modell halt so trainiert ist, dass es immer das Gespräch halt, es möchte ja, dass du weiter mit ihm redest quasi. Weil das schon wieder eigentlich eine total absurde Formulierung ist, weil ich ihm ja dadurch eine Persönlichkeit und Selbstwahrnehmung zuspreche. Dass ich sage, das Modell möchte etwas, das Modell möchte natürlich nichts, aber das Modell ist so trainiert, dass die Antworten, die es generiert, dazu führen sollen, dass man das Gespräch weiterführt. Ich habe damit aber auch technische Dinge getan, also zum Beispiel halt diese Probleme, wie entpacke ich ein Archiv in Java? Ich habe ein Archiv, ein ZIP-Archiv oder was auch immer, oder ein TAR-GZ. Wie sieht der Code aus, um das zu entpacken? Habe ich schon wahrscheinlich 20 Mal selber programmiert und jedes Mal, wenn ich es programmiert habe, habe ich es halt gegoogelt oder bei Stack Overflow nachgeguckt. Und das sind dann so Dinge, die ich ChatGPT tatsächlich frage. Auch irgendwie Fließtexte schreiben, vor allen Dingen in Englisch, hilft mir das, muss ich sagen, weil auch wenn ich sehr gerne mittlerweile schreibe, ist einen eloquenten englischen Text formulieren doch noch sehr herausfordernd für mich, muss ich gestehen. Und da hilft es halt auch. Und ja, das ist so der Bereich, wo ich so ChatGPT einsetze.
Also ich glaube, ChatGPT, ich würde nicht sagen, habe ich übersprungen. Ich habe da, also ich setze das auch ein. Ich setze eigentlich eher andere Tools gerade ein. Wir haben auf der Arbeit so ein self-hosted GPT, was jetzt nicht ChatGPT ist, sondern irgendeine andere Modellversion. Ich weiß nicht, was das ist. Was man auch dazu verwenden kann, um ja irgendwelche Dinge zu generieren. Ich verwende es nicht, um Texte zu schreiben. Einfach nur, keine Ahnung. Ich schreibe selber gerne und ich habe irgendwo mal so die Aussage gehört, also AI soll dir die Wäsche verhalten und nicht irgendwie das übernehmen, was dir Spaß macht. Weil das ist eine sehr wackelige und angreifbare Aussage. Aber genau das ist es ja, das, was mir ein bisschen Spaß macht. Vielleicht, ich habe letztens noch, das war mit Claude, nicht mit GPT, einen Behördentext mal, da ging es darum, irgendwie einen Text so zu formulieren, dass die Behörde den möglicherweise dem zustimmt. Und dann habe ich das mal mit Claude mal machen lassen. Und das klappt in der Tat gut, weil das sind so Texte, da hängt mein Herz nicht dran. Ja. Aber da kann ich dem dann sagen, ja, Kollege, versetz dich mal in die Rolle von der und der Person und kritisier das mal. Und das war zumindest interessant. Da kamen ganz gute Gesichtspunkte raus. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, was da rauskam, aber es waren zumindest, ich konnte dem folgen, was da passiert. Genau.
Ja.
So Alltagsgespräche, nein, sowas mache ich nicht. Also das ist so tief ist es da noch nicht drin.
Gibt es denn irgendwas, was du so richtig kacke findest? Also was du so kacke findest wie die Star Wars Sequels?
Ja, was ich mich so...
Weil ranten macht ja einfach Spaß. Und wenn man dann jemanden hat, der mit einem zusammen rantet, das ist einfach richtig witzig. Das macht einfach
Bock. Weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Das habe ich... Nee, das ist... nee, muss ich... Nee. Nee.
Nee. Vielleicht fällt dir ja noch irgendwas ein.
Nee, vielleicht fällt mir noch was ein, ja. Vielleicht in der Tat, ja. Was allerdings mein Suchgame... Ich benutze Google viel, viel, viel seltener. Mhm. Da habe ich sowas wie, benutze ich sowas wie Perplexity, was mir für zum Beispiel unseren kommenden Japan-Aufenthalt, da habe ich über Perplexity mir dann zumindest mal so einen ersten Aufschlag, was Reiseplanung angeht, mal machen lassen.
Ja.
Aber immer verbunden mit. Also der generiert hier im Default Links dabei. Gibt es wahrscheinlich auch tollere Tools und es erscheinen ja jetzt jede Woche neue Tools und ja. Aber das funktioniert für mich ganz gut.
Ja.
Dann heute.
Ja, ich muss gestehen, ich habe abseits von ChatGPT mir noch nicht so wirklich was angeguckt, was eigentlich gar nicht meine Art ist, wenn man gerade gehört hat, wie lange ich mich für einen Laptop entschieden habe. Mhm. Ich habe jetzt seit Anfang des Jahres die ChatGPT Pro-Subscription sogar, weil es bei ChatGPT so ist, wenn du eine gewisse Anzahl von Tokens verbraucht hast, dann musst du erstmal ein paar Stunden warten, bis du wieder mit ihm reden kannst. Mhm. Und ja, ich habe mir Perplexity noch nicht angeguckt, ich habe mir Claude auch noch nicht angeguckt. Mhm. Wir hatten, kleiner Seitenzweig, ja ein Gespräch, als du das letzte Mal hier warst, wo wir darüber gesprochen haben, was Claude denn eigentlich tut. Mhm. Und da wurde mir klar, dass Claude ja quasi ein Programm ist, was auf deinem Rechner läuft mit deinem User. Also es hat einfach die Permissions deines Users.
Stopp, du machst das Agententhema auf. Claude ist erstmal, es gibt ein Claude Agents, aber Claude ist an sich erstmal auch ist eine AI wie ChatGPT. Funktioniert ein bisschen anders, aber das hat so was Agentisches mit Chat. Also ich glaube, du hast das geschrieben mit Claude 4. Kommt dieser Agentenmodus noch stärker in Fokus.
Ah, okay, jetzt ich habe ja da auch in den roten Faden als Frage geschrieben, weil ich habe ja keine Ahnung. Du bist ja der Fachmann von uns beiden.
Ja,
das
haben
wir ja vorher schon
herausgearbeitet.
Dass mir gar nicht klar war, was überhaupt der Unterschied zwischen Agent-Only und Nicht-Agent ist. Also das heißt, Nicht-Agent-Only ist, ich habe einfach irgendwie eine Webseite mit einem Prompt, wo ich was reintickern kann.
Ja.
Und Agent bedeutet, ich habe ein Programm, was auf meinem Rechner läuft und Dinge tut.
Und ich versuche es mal herauszudröseln. Leute, im Zweifelsfall hört einfach weg. Also ich bin kein AI-Consultant, wie ihr alle anderen. Jetzt, ich habe den Eindruck, alle sind gerade AI-Consultant. Ich bin's nicht. Was ja diese Dinger tun, ist, also was ChatGPT macht, was Claude macht, was Grok macht, was you name it, Du schickst irgendwie Text hin und es kommt irgendwas zurück. Meistens kommt Text zurück. Und das können die Dinger. Hm. Und die können erstmal nichts auf deinem Rechner machen, die können erstmal nichts irgendwas. Und Punkt. Das machen sie mit verschiedenen Techniken, das machen sie, also das ist auch sowas, wo ich noch letztens mal reingelesen habe. Da gibt es ja diese Geschichte, das nennt sich das, ist das dann der GPT-Teil? RG versus Context Window ist diese Geschichte. Also wie bereiten diese Modelle den Content, den sie haben, oder ihr Wissen auf? Also das ist ja das Modell, das ändert sich ja erstmal nicht. Das liegt ja erstmal irgendwo statisch. Aber dann kommt ja das, was du bist. Mhm. Irgendwie deine Eingaben von jetzt, deine Eingaben von vor 2 Wochen. Und wie bereitet das Ding auf? Da gibt es einmal dann halt dieses RAG, Retrieval Augmented Generation. Mhm. Das chunkt dieses Wissen, also deine Eingabe über Star Wars, und macht da quasi eine Vektor, also so eine Vektordatenbank raus.
Ja.
Macht dann das ist unglaublich kompliziert, aber halt so ein Matching, was könnte halt der nächste Vektor sein in dieser Eingabe. Das ist das eine, das ist, was ChatGPT zumindest vor 3 Wochen noch gemacht hat. Claude geht dann eher hin und macht das und auch Google, ist das Google Gemini, macht dann das Kontext-Window eher größer. Also das quasi deine, das kann sich, also die Frage ist, wie kann ich mir den Chat-Kontext merken? Mhm. Und früher brauchte man halt so ein RAG dabei. Und jetzt ist das Kontext-Window deines Chats schon so groß, dass sich das, da gibt es 1000 konfliktierende Quellen, ihr tippt gerade schon, aber dass ich das vielleicht gar nicht brauche und wie ich Claude verstanden habe, setzt das eher darauf, dass mein Kontext-Window halt groß genug ist, also im, weiß nicht, mega, also in mehreren, vielen Megabyte, und können dann sich darüber den Stand der Konversation merken. Mhm. Das ist das, was jetzt erstmal ChatGPT, der Chat ausmacht.
Ja.
Das kann ich dann mit meiner IDE verbinden und meine IDE verpackt den ganzen Rotz dann als Prompt. Also du kannst entweder in dein IntelliJ gehen und selber einen Chat machen. Hallo, refactor mal diesen Code. Und das ist ein Wrapper um genau dieses Input-Feld
da. Genau, aber das ist ja dann quasi dieses Gefühl von Code Completion on Steroids quasi.
Genau.
Da habe ich ja noch nicht, dass das Ding irgendetwas auf meinem Rechner tut.
Genau, aber das ist, aber da hört es dann letztendlich von bei dem ganzen KI, wie es jetzt, wie man das kennt, hört es dann erstmal auf. Mhm. Also viel mehr geht dann nicht. Das ist dann halt hier Code Completion on Steroids. Der Agent ist dann in der Tat etwas, was bei dir zu Hause läuft.
Ja.
Der kann sowohl die KI, also den Chat fernsteuern und dem kannst du Rechte geben, auch lokale Tools bei dir laufen zu lassen.
Okay, dann lass uns doch dem Thema vielleicht mal darüber, über den Vektor nähern. Wenn wir erst einmal darüber reden, wie weit halt diese Code Completion on Steroids gekommen ist in der Zwischenzeit, weil ich glaube, wir haben immer mal wieder vereinzelt das kurz angesprochen im Podcast und ich habe immer gesagt, ist alles Quatsch, braucht kein Mensch. Mhm. Und dann können wir mal darüber reden, wie das heute bei uns im Arbeitsalltag so aussieht und danach können wir ja mal über das Thema Agenten sprechen.
Mhm. Klar, das ist ein bisschen verwoben, glaube ich, mittlerweile, aber
und natürlich auch die verheißungsvollen Productivity-Boosts, von denen Leute sprechen.
Ja.
Ja. Genau, also ich fange gleich mal an. Code Completion on Steroids. Ich benutze das immer noch nicht. Nicht, weil ich das... Ich glaube, das ist weit gekommen und das ist viel besser geworden als damals, als ich das ausprobiert habe, vor ein paar Jahren.
Ja, du benutzt das nicht, weil deine Token aufgebraucht sind, weil du über Star Wars abrunden
möchtest. Nee, dafür habe ich eine Subscription, damit ich unbegrenzte Tokens habe.
Ach so.
Nee, ich benutze das deshalb nicht, weil mich das wahnsinnig verrückt macht, wenn in meiner IDE der Code so hin und her springt. Also ich habe das mit anderen Leuten, mit denen ich zusammen programmiert habe, die das aktiviert haben, schon gesehen. Du hast ja quasi, in IntelliJ siehst du ja den Code, der da steht. Und dann schreibst du was und wenn du halt so ein IntelliSense Assist kriegst, wo der nur jetzt den nächsten Typ zum Beispiel completed für dich, dann hast du ja so in Grau ist dieses Wort.
Ja, ja.
So. Aber wenn du jetzt das Copilot oder so anhast, dann macht er ja ganze Code-Blöcke da rein. Und während du dann tippst, blendet er diese Blöcke ein, dann springt der ganze Code da drunter nach unten, dann tippst du weiter, dann denkt er sich, oh nee, der will ja was anderes haben, dann macht er da einen anderen Vorschlag rein und dadurch ist das für mich total unruhig und wild und macht mich völlig verrückt irgendwie. Deshalb gehe ich da vielleicht den eher umständlichen Weg, aber das ist vielleicht auch was wir besprechen können. Ich programmiere so lange, bis ich an ein Problem komme, wo ich mir denke, okay, könnte ich jetzt nachlesen, aber wie halt das Thema mit dem Archiv entpacken? Dann gehe ich nach ChatGPT, sage, ich habe dieses und jenes Problem, gucke mir dann an, was er macht, spreche mit ihm halt zwei, dreimal, sag, nee, nicht so, nee, nimm mal bitte die Library, nee, mach da mal bitte try with resource, damit die Ressource wieder geschlossen wird. Und wenn das dann fertig ist, nehme ich den Code, den er dann generiert hat, pack den wieder in meine IDE, fix halt noch die letzten Fehler und mach dann weiter. Also so ist der Ablauf, den ich im Moment habe. Was offen gestanden aus meiner Sicht eigentlich genauso ist wie früher, wo ich halt bei Stack Overflow oder bei Google geguckt habe, wie so ein Code aussieht und mir dann daraus das rausgezogen habe, was ich brauche. Also eigentlich relativ traditionell, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, das habe ich früher auch gemacht, also bis vor 4 Wochen.
ja.
Aber das ist ja, wir sind ja, also ich bin ja JavaScript-Framework gestellt. Von daher, das ist ja, ich bin diese Geschwindigkeit einfach gewöhnt.
Ja. Also vor 4 Wochen ist ja, das ist ja quasi wie eine Dekade eigentlich im JavaScript-Bereich.
Ja, das ist richtig, ne? Das ist richtig, ja, das ist richtig. Ja, aber das kannst du ja alles, also ich verstehe deinen Punkt. Ich sehe das jetzt für mich jetzt gar nicht so als so schlimm an. Punkt. Also ich würde diesen Umweg gar nicht gehen wollen. Also ich hatte bis zum, also wann ist jetzt auch auf der Arbeit ein bisschen ein. Und natürlich gibt es da auch hier so ein paar Diskussionen, aber letztendlich bewegen wir uns da, glaube ich, in irgendeine Richtung, sage ich jetzt mal so. Und dieser Zwischenschritt entfällt bei mir dann meistens. Also das ist, also entweder gibt es dann den Chat in der IDE oder halt dann die Code Completion. Das funktioniert ganz gut. Was ich auch schon gemacht habe, ist, ich schreibe Kommentare, wo das ist ja dieser klassische Copilot-Weg. Schreibt mir eine Methode, die das und das macht.
Ja.
Was ganz gut funktioniert. Punkt.
Okay.
Ja. Und das habe ich eine Zeit lang auch über unseren hausinternen GPT gemacht. War auch okay, ich kann jetzt nicht sagen, dass das Kacke war. Also das war jetzt nicht weltbewegend, aber es war eine nette. Nett klingt so negativ. Also du hast beschrieben, wie ein Custom Stack Overflow. Der war mal richtig, war mal falsch, aber das war Stack Overflow auch. Und
Das Thema finde ich noch ziemlich spannend, wie das genau aussieht. Ich glaube, da hatte ich letztes Mal schon gesagt, dass ich da gerne mehr drüber hören möchte. Kannst du jetzt wahrscheinlich hier im Podcast nicht erzählen. Aber das Thema Self-Hosting von AI-Modellen ist natürlich jetzt eins, das mir insbesondere am Herzen liegt, wer so die letzten Folgen gehört hat.
Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon oder irgendwann gesagt, dass wir haben gemeinsame Bekannte, die dir vielleicht mehr zu erzählen können, aber das ist, für diese Folge in dem Kontext, ich gucke jetzt schon mal hier auf die Uhr, möglicherweise ist das gerade ein Thema, wo ich dann nicht drüber reden möchte.
Ja, wobei natürlich Privacy schon ein großes Problem ist bei diesem ganzen.
Das ist richtig, ja.
Genau, ja, gut, aber. Die EU hat ja wie immer völlig alles verpennt. Das heißt, wir haben natürlich keine eigenen Capabilities aufgebaut. Das heißt, wenn du sowas machen willst, dann machst du das mit US-Unternehmen oder im Zweifel mit dem einen chinesischen Unternehmen, das das auch kann.
Und es gibt, glaube ich, zumindest eine in Deutschland gehostete Deutschland-KI oder sowas gibt es wohl.
Die Deutschland-KI. Das hört sich so an, wie was sich die Bundesregierung ausdenken würde.
Ja, was weiß ich.
Wie die Bundescloud.
Was weiß ich. Keine Ahnung. Es ist irgendein Startup. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ja. Nee, aber also, allein das ist aber schon irgendetwas, was mir hilft beim Coden. Allein das würde ich, das sind jetzt keine riesen Productivity Gains, aber an sich ist das schon etwas, was ich für eine gewisse Zahl von Problemen einsetzen kann, nicht einsetzen muss, aber was ein nettes Tool ist.
Ja.
Also das, ja, Punkt.
Ja. Wie sieht's denn da mit der NeoVim-Unterstützung aus? Gibt's da Plugins, die das auch machen?
Ich habe da letztens von so einer Motion gehört, die AI-Motion.
Die Doppelpunkt AI.
Doppelpunkt AI, ja, ne. Ich gucke mal auf unseren roten Faden. Ist das, also können wir zu diesem Punkt, können wir da schon mehr zu sagen? Ich glaube, also der wäre für mich erstmal auserzählt. Aber
wir haben jetzt das Thema AI als Code Completion on Steroids ein bisschen gesprochen, wie wir das benutzen und wie uns das hilft. Wir haben jetzt nicht so richtig über die Productivity Gains gesprochen. Für mich persönlich, aufgrund der Art und Weise, wie ich das benutze, ist der Productivity Gain in dem Sinne der, dass ich das Gefühl habe, dass ich schneller zur Antwort finde als früher mit Stack Overflow.
Ja, ja.
Aber vor allen Dingen, es gibt manchmal, das muss ich noch kurz erzählen, es gibt manchmal so diese Algorithmen, wenn du so ein algorithmisches Problem hast, wo du irgendwie, wenn du jetzt so ein Functional Programmer Mathematiktyp wärst, dann wüsstest du, welche Operation du jetzt machen musst, damit das so mit einem Map ist das einfach fertig. Und ich breche mir da dann so 20 Minuten die Finger und kriege das einfach nicht hin, dass das richtige Ergebnis bei rauskommt. Da hilft mir das dann schon immer so ein bisschen, weil man dann sagen kann, okay, so sieht der Input aus. Also am besten funktioniert das ja tatsächlich, ist mir aufgefallen, wenn du ihm Beispiele gibst. Also dieser Input soll zu dem Ergebnis führen. Weiß ich, machst du das auch manchmal, dass du so mit Inputs und Outputs ihn irgendwie treibst? Oder?
Da kann ich dir noch ein Beispiel zu erzählen. Das macht allerdings das Agententhema schon auf. Also ich scharre mit den Hufen.
Dann prügel hier den Agenten mit der Eisenfaust in die Folge rein.
Agenten hatte ich ja gerade schon kurz, ihr kennt's alle, ihr kennt's besser als ich. Also halt das Ding, was die KI mit deinem Rechner verbindet. Ich hatte letztens einen Use Case. Ich hatte eine Implementierung von irgendeinem Algorithmus, der war aber irgendwie, das waren geschachtelte For Loops und Gedöns. Aus Gründen war mir der Use Case gar nicht so rasend wichtig. Was ich da getan habe, ist...
Hat man ja oft auf der Arbeit, dass man sagt, ach, der Use Case ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ich kann programmieren.
War das einfach zu offen jetzt gesagt. Das ist jetzt ein Teil der WhatsApp-Nachricht. Es war ein Qualitäts-Use Case. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war der halt so gelagert. Die Implementierung gefiel mir noch nicht. Da bin ich hingegangen, hab zu meinem Copilot-Agenten gesagt, ich glaube, in dem Fall war der von Claude gepowert. Schreib mir mal Tests dafür, weil es gab da Menschen, die da keine Tests für geschrieben haben, schreib mir mal Tests dafür. Dann ist der hingegangen, hat alles soweit analysiert, hat den Code analysiert, hat den Kontext analysiert und hat dann erstmal einen Plan gemacht. Oh, ich sehe hier, das und das macht diese Methode. Und da gibt es jetzt hier diese 3-4 Fälle. Ja, okay, soll ich da hier mal einen Test beschreiben? Ja, mach den Test mal da und dahin. Dann hat er mir ein paar Tests dafür geschrieben. In der entsprechenden hat auch den Test richtig gefunden. Aber ich glaube, du hast ja noch den und den Fall vergessen. Ah ja, stimmt, klar. Schreib da auch nochmal Tests für. Sind die Tests denn grün jetzt? Ja, die Tests sind grün. Und dann habe ich ihm gesagt, Kollege, aber du siehst ja, dass die Implementierung ist ein bisschen so geschachtelte Vorschleifen, macht man ja nicht mehr. Nee, komm. Ich mach da mal so ein schönes MapReduce raus, also halt das, was du gerade mit deinem Functional Map Gedöns gemeint hast. Aber sieh mal immer zu, dass die Tests grün bleiben. Und dann ist der hingegangen, hat implementiert, hat die Tests durchgeführt, weil mein Ziel war ja dann, naja, also ich möchte ja, dass die Tests, habe ich ja gesehen, ich hab den Use Case jetzt verstanden. Das soll ja grün bleiben. Und dann hat er meinen ersten Vorschlag gemacht, Tests waren grün. Boah, Kollege, das war aber nicht so hübsch hier, oder? Und dann, hast recht. Ah, er hat schön gemacht. Und habe ich ihn gefragt, der Kollege, aber kannst du mir denn, meinst du, kriegst das irgendwie noch eleganter hin? Ja klar, mach da mal hier links, rechts. Was dann aber viel uneleganter wurde, dann haben wir das zurückgedreht. Und dann sind wir zusammen hingegangen, haben gesagt, ja, hier, Tests, fallen dir denn, guck dir mal die Tests an, fallen dir noch Edge Cases ein? Dann sind wir noch da drüber gegangen. Und das hat dann, das hat sehr gut funktioniert. Also zumindest für den Use Case, der war sehr schön abgeschlossen. Es hätte mich jetzt, was weiß ich, wenn ich das selber gemacht hätte, hätte ich da vielleicht, weiß ich nicht, 1,5-2 Stunden dran gesessen. Und so mit dem Ding vielleicht alles in allem eine halbe. Mit hin und her und so schnell sind diese Agentendinger nur auch nicht. Das hat aber vor allem erstmal Bock gemacht.
Ja.
Also das war jetzt nicht das Gefühl, oh mein Gott, das Ding macht mich jetzt arbeitslos, weil ich musste A verstehen, also ich war ja sowieso in einem PR, das heißt, ich konnte das Ding dann jetzt auch noch einem Kollegen geben. Ich war in dem, ich hatte ja verstanden, was da passiert.
Ja.
Und ich konnte nur mit dem, also mit meinem Code quasi, konnte ich auf einer höheren Ebene reden.
Ja.
Also ich könnte jetzt nicht sagen, mach jetzt hier ein Semikolon hin oder mach das mal in den Semikolon in die nächste Zeile, weil das finde ich schöner. Sondern ich könnte dem sagen, Kollege, aber hier in der Eingabestruktur kann es sein, dass da, hier ist noch so ein Fall, wo irgendwas leer sein kann. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr. Sieh mal zu, dass das besser wird. Und das war zum ersten Mal, dass dieser ganze Zyklus klappte. Also mein Punkt ist A, du hast ein Pair-Programmer, also du hast ein, wie irgendjemand schrieb, du hast ein Junior-Pair-Programmer an der Seite mit infinite Geduld. Und du hast einen, es ist viel einfacher, einen TDD-Cycle zu bauen.
Ja.
So ein Red-Green-Refactor-Cycle.
Du hast jetzt in deiner Ausführung einfach nur 38 Punkte aufgemacht. Ich weiß jetzt gar nicht,
Ich habe eine Anekdote erzählt.
Wie wir das jetzt überhaupt hier irgendwie in den Griff kriegen sollen.
Ich habe eine Anekdote. Ich habe was erzählt. Ich hab dir aus meinem Leben erzählt.
Genau, einen kleinen Schwank aus deinem Leben. Also erst Punkt 1. Ganz am Anfang hast du gesagt, du hast den erstmal gefragt, was macht der Code denn überhaupt? Das finde ich eigentlich eine interessante Idee. Und das ist was ich im Moment in der Form benutze, dass ich GitHub Copilot öfter mal als Reviewer anfordere. Und das ersetzt nicht, aber unterstützt mein Self-Review, was ich immer mache. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einer Folge erzählt. Wenn ich ein PR aufmache, dann reviewe ich meinen eigenen PR, bevor ich Leute zum Review einlade, weil ich dabei immer noch Sachen einfach finde. Und ich muss sagen, heute hatte ich einen Fall, da hat er komplett Quatsch kommentiert, weil er halt was nicht verstanden hat. Aber oft kommen da Sachen raus, wo ich denke, ach ja, guck mal, hast du noch vergessen, musst du noch machen. Das heißt, diese Fähigkeit, Dinge zu erklären, auf jeden Fall finde ich hilfreich, ja. Finde ich auch eine interessante Idee, das vielleicht im Coding-Flow einfach mal zu machen, wenn man irgendwo hinkommt, wo man sich noch nicht auskennt, dass man den einfach fragt, was macht denn das hier gerade eigentlich? Weil wir haben ja alle schon diese What-the-fuck-Momente gehabt, wo wir die Aufgabe hatten, dieses und jenes zu ändern oder anzupassen oder besser zu machen. Und wir kamen an den Code und haben gesagt, was? Das kann doch niemals funktioniert haben.
Ja.
So, das ist ganz cool. Die Idee, Tests zu generieren, finde ich auch interessant. Ich finde, da kommen wir schon so ein bisschen in die Gefahren meiner Meinung rein. Und zwar
in dem Fall kam relativ viel zusammen. Ich habe natürlich auch schon den Fall gehabt, ich habe Tests geschrieben und habe die Implementationen generieren lassen und möglicherweise auch mal andersrum. Das erzähle ich noch nicht on air.
Holger, also wenn ich hier irgendwas sage, dann meine ich immer nur alle anderen, aber nicht dich.
Achso, okay, ja. Ja.
Ich finde, die Gefahr ist groß, dass halt zu viel generiert wird. Also ich finde, ich habe jetzt mittlerweile PRs gesehen von Menschen, die da all in gehen mit Claude und alles nur mit Claude machen und nicht quasi nichts mehr selber programmieren im Prinzip. Und es sieht immer super sophisticated aus. Da werden dann auch die PR-Beschreibung und alles ist einfach nur generiert. Und du kriegst einen PR, wo es eigentlich um was geht, wo du denkst, ja, okay, wie schwer kann es sein? Und der PR hat einfach 4000 Zeilen, die hinzugefügt wurden. Und dann denke ich mir so ein bisschen, vielleicht hat das Modell gerade ein bisschen zu viel Komplexität da hier hinein fantasiert, ne? Und
In dem konkreten Fall war es sogar, ich habe das mit dem Kollegen zusammen gemacht, in dem konkreten Fall war es sogar so, also die
an der, wie gesagt, Logik, nur die anderen machen das. Du machst das
nicht.
Das möchte ich nur mal unterstreichen gerade.
Ich mach das noch nicht. Nein, aber die Logik war gut. Nur Claude wurde sehr kreativ, was Tests angeht. Da haben wir, da haben wir uns dann auch gedacht, das hätten wir selber nie so abge... Das ist eine gute Idee, das zu tun. Hätte ich selber so nie gemacht. Aber ja, jetzt, ja, das ist ein guter Test. Das ist gut, das so zu tun. Aber ja.
Jetzt komme ich mal von einer ganz anderen Seite.
Kommst von einer anderen Seite, okay.
Ich hatte gerade irgendwie so dieses Blitzlicht. Ich hatte gerade dieses Blitzlicht. AI generiert Tests. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an das Property-Based Testing, muss ich sagen. Weil das
ja,
nochmal für alle, das Property-Based Testing ist ja quasi, dass das Test-Framework zufällig, also schon mit einer Strategie, aber es generiert halt verschiedene Test-Inputs und versucht dann sozusagen diesen Raum möglicher Inputs komplett auszufüllen oder den abzustecken in allen möglichen Bereiche und dann eben rauszufinden, in welchen Randbereichen die Implementierung halt bricht.
Ganz so weit weg davon ist das auch gar nicht.
Ja, nur dass es halt dann wieder explizit auf, wie heißt das, imperatives, nee, assertion-based Testing runtergebrochen ist, ne?
Ja.
Ja. Vielleicht ist das sogar die ultimative Test-Suite, wenn du einen AI-Agenten benutzt, wenn du deine komplette Codebase mit Property-Based Tests abgedeckt hast, weil du dann ja quasi jeden möglichen Input getestet hast. Dann kann er ja eigentlich nichts kaputt machen.
Ja, aber gut, dann hast du natürlich auch, du hast gerade das richtigerweise den Punkt Komplexität da reingebracht. Also das muss, aus meiner Sicht muss das immer noch mein Code bleiben, weil ich muss ihn ja auch warten. Also ich kann mich jetzt ja... Also, es kann ja auch nicht zu dem Punkt kommen, wo ich den Code nicht mehr verstehe, nur noch die AI den Code versteht. Was mache ich, wenn das Ding down ist? Also, das ist, vielleicht ist das auch eine Boomer-Aussage. Aber das sollte es ja nie überschreiten, dass das Ding sophisticated Code generiert, den ich nicht verstehe oder den ich nur mit Hilfe von einer anderen AI verstehe.
Also, deshalb, habe ich halt diesen Punkt, haben wir die Zukunft verpasst, oder habe ich das die Folge unter diesen Titel gesetzt, weil ich mich so ein bisschen wiederfinde als der Opa quasi, wo ich früher immer gedacht habe, was ist mit den Leuten los irgendwie? Also ich erinnere mich an den Anfang meiner Consulting-Karriere bei einer uns beiden bekannten Consulting-Firma, wo ich mit Entwicklern eines älteren Semesters zusammengearbeitet habe und wo man halt als Turnschuhprogrammierer bezeichnet wurde. Und gesagt wurde, ja, ihr könnt das ja alle nur mit Internet. Wir haben ja noch die Bücher gelesen und wir können ja die ganze C-API auswendig. Und wir brauchen kein Internet dafür. So sitzen wir jetzt hier und sagen, ja, du musst ja den Code noch verstehen. Was ist denn, wenn die AI nicht da ist? Dann geht das ja alles nicht, weißt du? Und deshalb ist die Frage, sind wir jetzt die alten weißen Männer?
Das kann sein. Also das wäre für mich ein anderer, also ich mache mehrere Punkte auf, nachdem du von den 18 Punkten, die ich aufgeworfen habe.
Ja, die habe ich auch noch gar nicht alle abgearbeitet. Da komme ich gleich noch mal zurück.
Ein Punkt ist, dass heutzutage Newbies das einfach erwarten, dass das AI-Tooling, dass eine gewisse Art Tooling verwendet wird. Ja. Genauso wie wir damals TM erwartet haben, dass IntelliJ natürlich da ist und weiß ich nicht.
Also du hast einen IntelliJ, du hast einen Jenkins, du hast du hast einen Sonarcube, sonst fange ich gar nicht an.
Nein, ja, und sowas und halt Umgebungen, wo sowas nicht da ist, da gehen so Leute halt dann ungern hin. Punkt. Also da hatte ich auch schon, kann ich dir auch ein, zwei Geschichten erzählen. Das ist das eine, das andere. Ich verteufel diese Technologie überhaupt gar nicht. Also ich finde das ja durchaus gut. Also nicht durchaus, ich finde das gut. Ich glaube nicht an diese riesen Productivity Gains. Ich glaube aber an der Stelle an Productivity Gains. Nicht das. Also mich unterstützt das gut. Also an der Stelle hat es mir geholfen. Der Code wird besser und Punkt. Also ich muss das jetzt nicht für jedes Feature machen. Ich mache es da, wo es dann gerade Sinn macht. Aber nicht, man, es macht ja auch, das muss ich dazu sagen, es macht Spaß. Also das ist halt wie gut, da sind wir Softwareentwicklenden ja auch ein bisschen einfach gestrickt. Neues Spielzeug finden wir ja auch ganz gut. Und das ist ein neues Spielzeug und das macht ja auch gewisse Sachen besser. Und aber genauso wie du das dann mit deinem ChatGPT versetzt dich mal in die Rolle von jemandem, der die, der irgendwelche Star Wars Filme jetzt nicht so gut findet, obwohl die natürlich alle großartig sind. Hast du da eine zweite Meinung, die einfach da oder sogar eine dritte und vierte Meinung, die da so rumlungert zu deinem, ja, zu deinem Bedarf.
Ja.
Das geht natürlich noch, also ich das an der Stelle hört das Ganze bei mir natürlich auch fast schon auf gerade. Ich kann aktuell nichts zu diesen ganzen nativen IDEs wie Windsurf oder Cursor sagen. Ich habe es installiert, aber kann ich wenig zu sagen. Ich kann dir nichts zu klein sagen. Ich war letztens bei einem Meetup, wo es richtig heavy in Richtung, ich muss mir noch Rule-Files schreiben. Aha. Ich muss mir, also du kannst dein System ja auch schon so optimieren, dass du Prosa, also promptable Prosa zu deinem System schreibst, sodass es einfacher für die KI wird, da was zu tun, dass das Verstehen einfacher wird. Ja. Was dann in dem Fall, also das war wirklich sehr, sehr viel Prosa, was dazu kam.
Ja.
Um ein bisschen was an Implementierungsaufwand zu sparen, wo ich mir dann auch gedacht habe, das steht vielleicht in keinem Verhältnis, aber vielleicht doch, weiß ich nicht.
Ja.
Hast du was schon gesehen? Irgendwie, keine Ahnung, da irgendwelche Tonnen an Markdown-Files?
Ich habe also das schon gesehen, dass da Markdown-Files geschrieben werden. Den Punkt, den ich gerade hatte, weil du gerade sagst, ich habe dies und jenes noch nicht ausprobiert. Was für mich ein Unterschied ist zwischen der letzten Wir haben die Zukunft verpennt mit Docker und der jetzigen Zukunftssituation ist, dass alle diese Dinge einfach proprietäre Services sind und nicht Tools, die halt frei verfügbar sind. Das ist auch für mich so das Hemmnis so ein bisschen, da mehr mit zu experimentieren, weil ich dachte letztens so, ja, okay, machst du halt mal eine Cloud-Subscription und machst dann mal mit dem Agenten, machst du mal deine Website besser. Und dann habe ich mir die Preise angeguckt und habe so gedacht, boah, um das mal einmal auszuprobieren, das ist aber irgendwie ganz schön teuer alles.
Ja, das stimmt, ja.
Und das, finde ich, ist ein ganz zentraler Unterschied, dass diese scheiß verkackten Big-Tech-Unternehmen jetzt was gebaut haben, wo du diese scheiß Subscription für brauchst, damit du was damit machen kannst.
Ja, das ist richtig. Aber ich mag auch ein nächster Schritt sein.
Wie gesagt, du hast ja gesagt, Self-Hosting ist jetzt, führt vielleicht ein bisschen weit hier, aber das ist für mich persönlich in dem Punkt, wo ich gerade mit meiner Entwicklung bin und mit den ganzen Themen, mit denen ich mich beschäftige, ist das ein total relevanter Punkt. Also, dass ich einfach eigentlich nicht mich von diesen Firmen abhängig machen will und deshalb eigentlich Self-Hosting oder irgendwas in Europa gehostet ist, interessant wäre. Ich möchte auch noch auf einen anderen Punkt eingehen, der auch in dieselbe Kerbe schlägt, den wahrscheinlich auch viele Leute sagen, wo viele Leute sagen werden, ist doch Quatsch, was gehen wir nicht mit so einem Unsinn auf die Nerven. Aber der Punkt Agenten, die auf deinem Computer laufen, so fing ja gerade unser Gespräch an, bevor du gesagt hast, Benedikt, let me stop you right there, du hast keine Ahnung. Agenten laufen auf deinem Computer, laufen mit deinen User-Permissions und haben im Zweifel Zugriff auf alles, was dein User machen kann. Okay, da sind deine SSH-Keys, da sind deine GPG-Keys, da ist dein Browser-Cache, da ist einfach alles, wo dieses Ding drauf zugreifen kann, wo du mir sagst, ich weiß nicht, was es macht. Ich weiß nicht, wie es funktioniert genau. Jetzt sagst du, nein, du kannst ihm ja Rules schreiben. Du kannst ja sagen, schau nicht in das SSH-Verzeichnis rein.
Nein, das wäre das Dritte. Wir müssten natürlich noch über das Thema MCP-Server reden. Zwei Sachen dazu, inklusive wir haben die Zukunft verpennt. Wurde auch auf diesem Meetup angesprochen, also ich habe genau diese Frage gestellt. Wie sieht das denn aus jetzt, wie verhinderst du denn jetzt, dass dein, weil natürlich, der hat Cursor benutzt, der Mensch, und natürlich verwendest du dann den YOLO-Modus, das ist der Default. Also nicht, nein, das ist nicht der Default, aber das macht man so. YOLO-Modus heißt ja, es ist, normalerweise sind Agenten in IntelliJ oder in Cursor so gebaut, dass alles, was die machen, da fragen sie erstmal nach. Darf ich jetzt da was hinkopieren? Soll ich diese Datei anpassen? Damit es auch fluffig funktioniert, schaltest du den YOLO-Modus an.
Ja.
Und dann fragt er nicht mehr nach, dann macht er einfach. Und ich so, ja, Kollege, aber wie ist denn, der kann doch jetzt, der macht doch da jetzt ein CPI irgendwas, der könnte doch jetzt ein RM-RF machen und alles ist gut. Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber da habe ich jetzt dann doch nicht mehr drüber nachgedacht, weil irgendwie das wird schon, das hat immer funktioniert. Und das selbst genau ist, und das genau ist ja dann eben so ein, möglicherweise so ein Boomer-Gedanke, den man hat oder eben nicht hat. Oder vielleicht auch, der ist valide oder nicht valide, keine Ahnung. Aber das war der Punkt, wo er sagte, nee, ich vertraue den Dingen jetzt einfach.
Ja.
Und Nummer eins und Nummer zwei, ich glaube, wir haben aktuell, weil das sich so rasend schnell entwickelt, einfach noch keine richtigen Usage-Pattern, die sich daraus. Wir haben in der letzten Folge, wir hätten noch über Dings reden müssen, über User-Feedback übrigens. Mhm. Es gab sehr viel Feedback zur Gang of Four-Folge. Wir haben in der letzten Folge über Pattern geredet, über sehr fein granular, wie baue ich denn Software? Mhm. Und genau da entwickelt sich ja gerade auch, wie im Wilden Westen, Best Practices oder Patterns, wie ich mit der Software umgehe.
Ja,
aber also, möglicherweise ist das ja, ich kann das Ding ja auch komplett in einem Docker-Container laufen lassen. Ja. Genauso wie
also es ist sicher ein totaler Boomer-Gedanke, aber als ich das verstanden hatte, als du mir das erklärt hast, da war das Ding für mich tot. Das werde ich auf meinem Rechner nicht laufen lassen, Punkt. Es geht einfach nicht. Also nicht mit etwas, was nicht irgendwie audible ist, wo keiner reingucken kann, was das tut, weil ja auch diese Modelle, also DeepSeek, dieses chinesische Modell, da ist ja wenigstens das Modell irgendwie offen mit seinen Trainingsdaten, wobei ein AI-Modell ja am Ende nur quasi ein Binärblob ist. Also du kannst ja dir dieses Modell nicht mehr hinterher angucken und verstehen, was es genau tut. Mhm. Also dann kannst du dich nur darauf verlassen, ja, die Trainingsdaten, die veröffentlicht haben und das Modell, was dabei rauskommt, ist, das wird schon irgendwie zusammenpassen, wird schon das Richtige machen. Aber ich gebe keinem Programm, was mit dem Internet redet, Kontrolle über meinen Computer, mache ich nicht. Und selbst wenn es einen Modus gibt, wo es mich fragt, ob es sich dann wirklich daran hält, weißt du ja dann auch nicht, mache ich nicht. Nee, geht nicht. Es geht einfach nicht. Geht nicht klar. Also finde ich mega krass irgendwie. Und ist wahrscheinlich auch eine Denke, die ich erst so jetzt in den letzten Monaten und Jahren irgendwie entwickelt habe. Aber ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber das ist, wie gesagt, das ist ja, man sieht ja, wenn man die letzten Folgen anguckt, sag ich mal, die letzten 5 Folgen anschaut, dann sieht man auch so ein bisschen, wo ich so gedanklich mit meiner Reise irgendwie herkomme und hingehe, dass ich ja mittlerweile so weit bin, dass ich nicht mal mehr, weil du hast gerade von Vertrauen gesprochen, klar, ich kann den allen vertrauen und ja, ich vertraue irgendwie auch ChatGPT oder OpenAI, dass die mit meinen Daten keinen Schindluder anstellen. Aber eigentlich vertraue ich denen nicht. Eigentlich weiß ich, dass die damit machen, was sie wollen, solange es Geld dafür gibt. Aber ich bin ja auch an den Punkt gekommen, dass ich Apple nicht mehr genug vertraue, um ein Apple-Device zu haben. Ich habe keinen Mac mehr, ich habe kein iPhone mehr, weil es halt nicht offen ist. Und an dem Punkt ist das Ding eigentlich für mich tot. Und ich bin halt der Opa, der halt abgehängt wird. Und damit muss ich halt leben.
Okay. Diesen Turn habe ich jetzt in der Wucht nicht erwartet.
Ja, aber den hast du doch schon mitbekommen, als du hier warst und wir darüber gesprochen haben.
Ja, weiß ich nicht. Eine Totalablehnung kenne ich von dir nicht. Du bist, und das wird wahrscheinlich auch, wahrscheinlich ist nicht alles schwarz und nicht alles weiß. Da wurde es, auf dem Meetup wurde es begründet mit, naja, in IntelliJ kannst du auch nicht reingucken.
Ja.
Sonst was, weiß ich nicht.
Ja. Ich benutze ja NeoVim.
Ja, okay.
Das ist wirklich auch Teil von dem offenen Computing-Stack, ne? Also sich überlegen, welche Editoren kann man benutzen. Scheißegal, ich will das jetzt nicht wieder zu so einer Degoogling-Folge machen. Ich mache ja in letzter Zeit immer alle Folgen zu meinen Folgen und es muss immer über NixOS geredet werden, ist klar. Aber also, ja, ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt bei einem Kunden arbeite und wenn man Freelancer ist, dann arbeitet halt man manchmal bei Kunden, die halt auch sagen, du musst einen Laptop von uns benutzen oder ein Gerät von uns benutzen, um Sachen zu machen. Wenn ich etwas habe, was 100%ig von meinem privaten Gebrauch getrennt ist, wo ich weiß, okay, das sind alles Company-Sachen. Und wenn die sagen, okay, Claude wird bei uns benutzt, ist bei uns das Tooling, das wir haben, alle Engineers benutzen das, you're safe, fein, dann würde ich das machen, würde ich das ausprobieren. Aber auf meinem privaten Laptop, wo die Zugänge zu meinen Bankkonten und alles irgendwo in Passwort-Saves und weiß nicht was liegen, da lasse ich nicht irgendeinen AI-Agenten laufen. Also das finde ich, das geht nicht. Holger, das geht nicht.
Okay.
Ich meine, du hast ja eigentlich privat, kann man ja ruhig sagen, hast du ja auch diese Training. Du hast ja ein privates Laptop und du hast einen Arbeitslaptop.
Genau,
also
ja,
das ist
ja, genau.
Deshalb vielleicht für dich auch einfach eine andere Geschichte irgendwie.
Möglicherweise. Zumindest aktuell Stand jetzt, programmiere ich gar nicht so wahnsinnig viel privat.
Was machst du denn dann in deiner Freizeit?
Mein Raspberry Pi kühlen.
Ja.
Was wollte ich jetzt sagen? Kann sein. Du hast da durchaus auch einen Punkt. Ich versuche mich dann noch drauf einzulassen.
Ja.
Es gab für mich einen ähnlichen Moment, gebe ich zu, als ich seinerzeit zu dieser Consulting-Firma kam, die wir beide kennen, wo es unter meinen KollegInnen Konsens war, dass man ja selbstverständlich Google Fotos für alles verwendet und dass man ja alles und jeden alle Fotos nach Google Fotos packt, weil die Software so geil ist.
Ja.
Das war für mich damals ein Moment, wo ich, nee, mach ich nicht. Da weiß ja gar nicht, was da passiert.
Ja.
In dem Moment war es halt so, dass ich neidisch auf die anderen Menschen geschaut habe, weil ich die ganzen coolen Features nicht hatte. Und jetzt habe ich, gut, als Konsequenz habe ich jetzt keinen Überblick mehr über meine Fotos, okay. Nur deswegen.
Da kann ich dir guten Self-Hosting-Tipp geben, wenn du willst.
Ja, klar. aber es hat mir dann aber auch, beigebracht oder zumindest mal nahegelegt, das vielleicht zumindest punktuell mal zu überdenken. Ich teile das, was du sagst, komplett. Allerdings finde ich es, wir reden ja hier von dieser Docker-Moment-Folge. Das ist mir wichtig genug. Ich mache da nicht jeden Scheiß mit, einfach weil ich da keine Zeit, ich habe da keine Zeit für. Oder keine, nicht genug Kapazität. Aber an der Stelle haben wir, glaube ich, unterschiedliche Prioritäten.
Ja, das kann sein.
Holger,
Stunde 30 fast.
Nee, Stunde 24. Ja.
Ich habe noch ein paar Punkte. Also ich habe noch zwei Punkte, die ich auf jeden Fall gerne ansprechen würde. Wie viele Punkte hast du noch?
Was haben wir denn hier noch? Was gibt's? Ich muss in der Tat, es gibt einen Punkt, den ich gerne ansprechen. Einen Punkt habe ich. Wir könnten in der Tat noch, ich glaube, ich könnte mit meinen Punkten in der Tat noch 2-3 Minuten reden.
Ja. Lass uns doch, also ich würde es gerne eigentlich das Thema in dieser Folge abschließen und nicht nochmal eine Folge 2 daraus machen. Auch wenn wir sind so gerade so auf dem Kipppunkt. So, entweder wir machen jetzt Schluss und dann machen wir noch eine Folge 2. Oder wir machen jetzt halt ein bisschen länger. Wir überziehen heute mal ein bisschen.
Wir werden irgendwann schon nochmal eine Folge dazu machen.
Die Leute sitzen, müssen jetzt halt auf dem Parkplatz. Sie sind an der Arbeit angekommen und müssen jetzt auf dem Parkplatz sitzen bleiben, die Folge noch zu Ende hören. Also ich möchte auf jeden Fall noch den Punkt AI in den Händen von Junior Engineers besprechen. Mhm. Oder wie man damit umgeht. Aber ein anderer Punkt, den hattest du gerade aufgebracht. Und zwar hast du gesagt, das hat ja so mega Bock gemacht, mit dem AI-Ding halt diesen TDD-Loop zu haben und das Teil halt den Code programmieren zu lassen. Und das hat mich daran erinnert, dass ich dir ja eine Sprache gemacht hatte, als ich in Holland auf dem Parkplatz stand und geschrieben habe oder gesagt habe, boah, ich gucke hier gerade die ganzen NeoVim-Videos, auch von, wie heißt der Typ, Primogen.
Ja.
Wo der halt darüber spricht, wie der NeoVim benutzt und wie er die ganzen Shortcuts kann und wie es ihm einfach Bock macht, sich zu überlegen, wie kann ich jetzt am allereffektivsten diese Codeänderung machen? Und dann freut er sich total. Dann macht er ein Makro und rastet komplett aus, dass es das geilste Makro ist, was er jemals geschrieben hat. Und das ist ja so wirklich so im allerkleinsten klein. Da geht's darum, wie ich die Buchstaben ändere oder wie ich die Wörter ersetze. Und das, was du gesagt hast mit dem AI-TDD, da bist du irgendwie 15 Ebenen weiter hoch und sagst ihm einfach nur noch, mach mir Tests, mach mir da aus den Loops bitte ein Streaming, go for it. Und ich denke gerade darüber nach, wie viel Spaß macht mir tatsächlich das konkrete Programmieren, also die konkrete Tipparbeit, weil ich ja gerade auch mega investiert in das NeoVim-Thema bin und mein Herz auch so ein bisschen dafür schlägt, boah, ich möchte einfach so gut das können und da so durch den Code fliegen, wie ich das halt in manchen Videos sehe. Und ist das überhaupt noch ein relevanter Skill oder ist das gerade komplette Verschwendung, einen Editor wie NeoVim zu lernen, weil man einfach nur noch dem AI-Modell sagt, schreib den Code. Aber den Code zu schreiben macht ja Spaß. Du hast ja vorhin gesagt, AI soll die Wäsche falten. Und wenn ich Spaß habe, Code zu schreiben, wenn mir das dieses Tippen und den Code editieren Spaß macht, ja, wo ist dann mein Platz in der heutigen Zeit?
Ich hatte das Thema ja geprimed mit, dass mir gerade dieser Use Case hat mir gerade aus Gründen, die ich jetzt aus Gründen nicht teilen kann, keinen Spaß gemacht hat. Oder? Ja. Ich war nicht attached zu dem Code.
Und ja, okay, aber ich glaube, was du beschrieben hast, ist dennoch etwas, wo es sich, glaube ich, hinbewegt, oder? Das ist auch was, also meine ganze YouTube-Timeline ist im Moment zugespammt mit Shorts von Mark Zuckerberg, Sam Altman, wie heißt nochmal der von Google, der Typ? Ich habe den Namen wieder vergessen. Und das Credo von denen, ich meine, die müssen ja darüber reden, weil die gerade den AI-War irgendwie ausfechten und gucken, wer es irgendwie am besten kann. Aber deren Credo ist, wir werden mehr Creativity-Work machen und mehr Architecture-Work und wir werden weniger den Code schreiben.
Ja, also Google hat ja das in der Tat wieder zurückgenommen. Das war der andere Artikel, der da rumgeisterte. Ja. Die haben gerade diesen Einstellungsstopp für Engineers wieder zurückgenommen und haben jetzt wieder Leute eingestellt. Also,
Boomer. Ja, also, das ist auch wieder der Grund, weshalb man sich so fühlt, als ob man die Zukunft verpasst hat, weil man denkt, was geht denn da ab, was halt in deiner YouTube-Timeline so an Aussagen gemacht wird. Also ich habe jetzt halt gerade vor der Folge noch dieses Fireship-Video. Fireship ist halt auch ein YouTube-Kanal, der immer sehr pointierte Kommentarvideos zu allen möglichen Themen macht. Und da wird behauptet, ich weiß jetzt nicht genau, auf wie guten Quellen das fußt, aber da wird gesagt, ja, Meta versucht gerade den anderen AI-Firmen die AI-Engineers wegzukaufen und bietet denen bis zu 100 Millionen Dollar pro Jahr. Weiß jetzt nicht, ob in bar, wahrscheinlich mit Stock Options und so weiter und so fort. Aber das ist ja irgendwie crazy. Und man denkt so, ja, ich sitze halt hier, habe mein Gehalt, von dem ich immer dachte, das wäre ganz gut. Und habe komplett die Zukunft verpennt, weil ich immer noch Java entwickle oder weiß nicht was. Und AI ist halt der Shit. Dann gibt's auf der anderen Seite so Sachen wie das AI-Paper von Apple. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also was ist eigentlich mit Apple los? Apple hat letztes Jahr bei der WWDC gesagt, Apple Intelligence, ungefähr 98 Mal. Mhm. Und dieses Jahr war so, ja, wir haben jetzt unser User-Interface, sieht jetzt richtig scheiße aus wie Windows 7. Alles ist glassy und kacke. Und AI ist quasi gar kein Thema mehr bei denen. Weißt du, können sie es nicht delivern oder stehen sie hinter dem Paper, das sagt, AI ist eigentlich alles nur scheiße?
Ich kenne das Paper nicht, also das ist kurz zusammengefasst.
So, okay, das wurde im Rahmen von der diesjährigen WWDC veröffentlicht. Ist so quasi so ein White Paper, Research Paper. Ich weiß nicht, ob sie das auch in einem Journal eingereicht haben, aber da analysieren sie eigentlich jetzt zeitgenössische AI und sagen, dass das eigentlich immer an einem bestimmten Punkt komplett zusammenbricht und nur noch Crap macht. Also es geht natürlich in diese Gemengelage rein von, man hat das Gefühl, Apple kann nicht delivern, was AI angeht. Die anderen Firmen rennen irgendwie weg. Apple macht dieses Jahr gar nichts mehr über AI und hat dann ein Paper, in dem drin steht, ja, AI ist ja eigentlich auch total scheiße.
Das Game spiele ich noch gar nicht, also
Ich möchte da so deine Gelassenheit haben. Ich glaube, ich brauche so ein bisschen, ich brauche so eine Portion Sauerländer Gelassenheit.
Was heißt denn Gelassenheit? Also ich habe ja gerade gesagt, oh mein Gott, also du sagst hier, Agenten kommen mir nicht in dein Haus, solange die Füße unter meinem Tisch hast. Ich komme ja aus der JavaScript-Ecke.
Nein, eigentlich kommst du aus der Java-Ecke.
Eigentlich komme ich aus der Java-Ecke.
Also Leute, Menschen, die bei der letzten Folge in die Shownotes geguckt haben, haben ein Video gefunden, das zeigt, aus welcher Ecke du eigentlich kommst. Aus welchem Holz du eigentlich geschnitzt bist.
Ja, geil, ne? Nee, in meiner Welt wurde alle 3 Wochen ein neues Framework released. Und das ganze Internet hat dann behauptet, wenn man dieses Framework nicht kennt und nicht benutzt und alle seine Services damit umschreibt, dann rennt man am Leben vorbei. Und man kennt es mit allen Hyperscalern der Welt. Es gibt Leute, die behaupten, wenn du nicht AWS verwendest, rennst du am Leben vorbei oder Azure oder sonst was. Da steckt auch immer was Gutes. Ja, es ist ja. Das ist ja alles nicht falsch. Nur das Gleiche sehe ich jetzt bei diesem ganzen AI-Ding. Da wird wahnsinnig viel gebrüllt. Da steckt doch wahrscheinlich was Wahres drin. AI wird nicht weggehen. Aber ich sehe es in meinem Kontext, Stand heute, ich habe jetzt auch nicht wie andere Menschen alle Blogposts gelesen. Aber Stand heute nimmt mir das nicht den Job weg, sondern es ergänzt den und Punkt. Was jetzt Apple mit AI macht, weiß ich nicht. Die sagen, auch da kann was dran sein, auch das, es gibt ja auch diese These, die besagt, sobald ich anfange, die AI nur noch mit AI-Trainingsdaten zu generieren, na gut, dann ja. Kommen wir nicht mehr. Also dann drehen wir uns irgendwo hin. Auch diese These gab es.
Das ist ja die Frage. Haben wir jetzt wieder ein Plateau erreicht? Also wir haben gerade einen enormen Sprung gemacht, was AI-Technologie angeht. Aber die Frage ist, wird es so weitergehen? Also sind wir ja gerade im exponentiellen Wachstum und es geht immer krasser, noch steiler und noch heftiger bergauf? Oder haben wir eher so eine Kurve, die jetzt quasi steil hochgeht und dann direkt wieder quasi abflacht?
Ich vermute das, aber ich kann es ja nicht sagen. Also dafür
guck doch mal in deine Glaskugel, Holger.
Da kenne ich mich jetzt zu wenig mit aus. Also ich glaube schon, dass es plateaut. Aber auch dann gibt es ja noch das Ding, dass ich auf dieses Zeug noch wahnsinnig viel Tooling noch draufsetzen kann. Ich kann ja noch diverse Seitenarme machen. Also es gibt noch genug Geld zu verdienen bei dem ganzen Ding.
Ja.
Es gibt noch, keine Ahnung. Ich glaube jetzt, könnte jemand Geld verdienen, wenn du wenn du alleine schon ein AI-Europa-Hosting machst. Und selbst wenn es das schon gibt, dann machst du das zweite oder das dritte, dann machst du ein in Europa gehostetes AI, also ein Coding-Model. Dann machst du cloud.eu und dann bist du reich.
Ja, warum machen wir das nicht? Hast du es allen verraten, dass das eine geniale Idee ist? Jetzt brauchen wir es auch nicht mehr machen.
Scheiße. Ja. Scheiße. Nee, aber was heißt Gelassenheit? Ja, das kann sein. Aber wenn es so ist, kann ich es nicht ändern. Also auf der anderen Seite haben Facebook und Google, die konnten bisher selber die Technologiesachen durch lautes Schreien halt selber bestimmen. Und auch das Wenigste von denen, was die so gebaut haben, war jetzt auch gut. Also da gibt's ja, also wenn du dir anguckst, welche Dienste die eingestellt haben, da ist es, keine Ahnung, ist es ja, keine Ahnung, Kubernetes ist gut und Angular ist vielleicht gut. Aber was da alles da hinten übergefallen ist,
GWT ist auch gut.
Was? GWT ist auch super, oder? nein, aber es ist mir gerade zu laut und zu noisy, dass ich da in Panik gerate. Das kann sein, aber da fehlen mir die Möglichkeiten, das zu sortieren.
Okay. Also der aufgeregte, aufgescheuchte Benedikt und der gelassene Holger sitzen hier in Vollendung vor dem Mikrofon.
Nein, aber ich meine, oder guck dir doch an, du hast doch gerade einen guten Punkt gemacht. Du sagtest, nee, ich lasse keinen Agenten laufen, weil das alles Kacke ist. Also meine These ist, das Agententhema wird nicht weggehen. Mhm. Aber es gibt einen Markt auch mit den jetzigen Möglichkeiten, Agenten so zu bauen, dass auch du die installieren magst.
Werden wir bald die ersten Stories von der Agent hat meine Production Database gedroppt?
Ja.
Hören.
Ja, auf jeden Fall.
Das bedeutet ja eigentlich, also du bist ja jetzt bei einem Arbeitgeber, der sich, sag ich mal, technologisch da sehr wahrscheinlich auf der fortschrittlichen Seite aufstellt und da auch bereit ist, mal Innovationen auszuprobieren. Aber wir haben ja beide, als wir im Consulting gearbeitet haben, auch in eher konservativen Branchen gearbeitet. Sind da, glaubst du, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dort Claude oder ähnliche Dinge oder agentenbasiertes Programmieren gerade stattfindet, oder?
Insights habe ich da nicht. Ich kann es mir auch vorstellen, aber ich glaube, dass solche Organisationen, wenn da geht es nur darum, welches Angebot die machen, den Leuten nicht. Also ansonsten passiert das. Also genau, also das ist für mich das genau das Gleiche, wie wenn du keinen vernünftigen Unternehmenschat hast, wird's WhatsApp.
Ja. Also lass uns doch mal vielleicht Höreraufruf hier, Call to Action. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, in welcher Branche ihr arbeitet und in welcher Form ihr AI bei der Entwicklung täglich benutzt oder ob das bei euch kein Thema ist gerade.
Das können wir tun, aber möglicherweise können wir einfach auch mal einen Poll auf LinkedIn machen, ne?
Das können wir auch mal machen. Ja, Stunde 40. Ich habe immer noch das Thema, was mir auf dem Herzen liegt, nämlich das AI in den Händen von Junior Engineers. Sollen wir das noch eben aufs Tablett bringen oder sollen wir es hier gut sein lassen? Und was war eigentlich dein Thema? Du hattest ja auch noch ein Thema.
Ich hatte den Punkt Energieverbrauch.
Oh ja, das sind zwei wirklich wichtige Punkte. Komm, die machen wir noch. Wie lange kann das dauern?
Nein, also ich glaube, den Punkt können wir fast kurz machen. Also es ist, ich habe letztens was gelesen, dass ein Aufruf von, also eine AI-Suche, eine normale Internetsuche, also eine Google-Suche vergleiche mit einer AI-Suche, von mir aus Perplexity oder Gemini, was jetzt automatisch ja schon gemacht wird, reden wir von Faktor 10. Und das ist ja was Relevantes, weil das ist, kann ja.
Also Faktor 10 höherer Energieverbrauch.
Faktor 10 höherer Energieverbrauch, ja, genau. Und das ist in Zeiten wie diesen ist das auch nicht zu vernachlässigen. Das macht auch, das macht auch was mit mir. Der Holger, der nicht abgehängt werden möchte, der noch ein paar Tage zur Rente hat, aber es ist ein Faktor, den man berücksichtigen kann. Also auch das werden, ja, nee, sage ich jetzt nicht. Aber ja. Das ist, auch da muss man andere und bessere Lösungen finden.
Ja, ich glaube, also für mich zeigt das eigentlich wieder nur, wie kompromisslos Big Tech-Unternehmen im Endeffekt sind, wenn es um Profite geht. Weil die haben sich halt in den vergangenen Jahren versucht, haben diesen Greenwashing gemacht und ja, wir sind ja, AWS ist ja auf dem Weg 100% Renewable Energy und keine Ahnung, der Apple Campus hat oben alles voller Solarzellen. Aber sobald es darum geht, Profite zu machen und vorne zu sein, ist das alles völlig egal. Und dann werden halt auch einfach neue Atomkraftwerke gebaut, so ungefähr, um diese Scheiße am Laufen zu halten. Also da wundert mich nichts. Und es zahlt ja nur auf meinen Punkt ein, dass Big Tech einfach die Bösen sind.
Ja, das ist richtig.
Es ist vorbei.
Wir sollten Big Tech-Unternehmen gründen.
Lass das doch machen. Wir können das ja Ritter große Plankermann Tech nennen und einfach sagen, das ist einfach Big Tech.
Ja. Das heißt das Ding einfach, das wird die Big Tech GmbH.
Ja.
Aber, aber du machst die Rolle des leicht irren CEOs dann, oder?
Ja.
Das weiß man nie so ganz, was du machst. Auf der einen Seite sitzt du in einer Talkshow und fabulierst eloquent, auf der anderen Seite rennst du nackt über die Reeperbahn. Das beides.
Nee, ich habe dann auf jeden Fall immer so eine ausgewaschene Jeans, so Laufturnschuhe und einen Rollkragenpullover, einen schwarzen an.
Ah, sehr gut. Und ja. Mhm.
Ja, gut. Dann sollen wir noch den Junior Engineers Punkt machen, damit wir wirklich hier als die richtigen Opas aus der Folge gehen.
Junior Engineers, boah, die sollte man verbieten, ey. Also als ich noch Junior Engineer war, war ich viel besser.
Da musste man sich noch seinen Browser selber kompilieren, wenn man ins Internet wollte.
Ja, genau. Nee, ach Gott, ich habe am, das ist jetzt alles so, ich habe am Samstag auf einer Party gesessen und habe da einen Kumpel gequatscht und habe dem davon erzählt, dass wir am Montag eine Folge über AI machen. Und habe dem da schon erzählt, dass eine unserer Thesen sein wird, naja, AI ist ja gut und schön und ist auch super. Aber ein bisschen problematisch wird es, wenn man da Juniors dran lässt, wo uns überraschenderweise auch so ein bisschen einig waren. Keine Ahnung, das ist jetzt auch eine steile These. Kommt bei mir daher, ich hatte ja gerade von dieser Anekdote, wie ich den Code schreibe, ein wichtiger Teil ist dabei, ich verstehe den Code selber, er hilft mir, wenn ich das jetzt jemandem, also ich habe schon ein, zwei Juniors an die Hand nehmen dürfen und da ist es so, dass die bis zu einem gewissen Punkt noch gar nicht so dieses Gefühl haben, ist das gut, was ich mache, sondern da ist das eher so dieses, oh, ich habe es geschafft. Und irgendwie ist mir jetzt egal, wie es jetzt ist. Und ja, da hilft AI auch, aber vielleicht ist das zu viel.
Ja.
Also ja, auch Juniors müssen damit auch da den Umgang lernen. Vielleicht wissen sie das auch besser als ich, was weiß ich. Aber dieses, wie gehe ich denn, also was kommt denn da raus? Da habe ich ein paar Bedenken, dass
ja. Also, ich glaube, es ist gerade meine These, es ist gerade eine sehr schwere Zeit oder es wird auf jeden Fall eine richtig schwere Zeit kommen, um in der Softwareentwicklung als Junior Fuß zu fassen. Weil du hast selber gesagt, der AI-Agent ist wie ein Junior-Engineer, mit dem du zusammenarbeitest, aber er kostet nicht das Geld, was ein Junior-Engineer kostet und er ist halt von der Verwaltung auch einfacher, mal betriebswirtschaftlich gesprochen. Und genau, du hast gesagt, die Leute, die halt anfangen, die sind froh, wenn sie es fertig gekriegt haben. Die benutzen vielleicht die AI-Agents, kriegen dadurch vielleicht Dinge fertig, die sie im Zweifel aber nicht völlig verstehen. Und dieser Schritt, den alle bis zu diesem Zeitpunkt, die halt in das Senior-Level gekommen sind, gehen mussten, nämlich die Skills zu erwerben, die Dinge zu verstehen, die Dinge zu debuggen, Fehler zu finden, Designs zu machen, ja, alles, was dazugehört, quasi ein Problem zu nehmen und eine Lösung zu erarbeiten und diese Lösung in Code zu gießen. Wir sagen ja immer, dass den Code zu schreiben, das ist 10% der Arbeit. Das ganze andere drumherum, das ist das, was halt das Schwere eigentlich ist, selbst wenn uns das Coden am Ende den meisten Bock vielleicht macht. Da laufen wir, glaube ich, auf eine richtige Krise zu, weil wir irgendwann feststellen werden, dass wir kein Talent mehr haben. Weil wenn Firmen irgendwann sagen, wir machen einen Hiring-Stop, und das ist zum Beispiel bei Shopify passiert, da hat der CEO gesagt, wir stellen nur noch neue Leute ein, wenn die Teams belegen können, warum der Productivity-Gain, den sie durch AI bekommen haben, nicht reicht, um weitere Leute einzustellen.
Ja, gut, da glaube ich einfach, ja, das hat er
ich
gesagt.
Ich möchte jetzt gerne mal ein Schreckensszenario ausmalen und da lasse ich mir von dir nicht in meine Schreckensszenario-Karre fahren.
Okay, nee, du hast recht. Oh, das stimmt, ja.
Die Leute werden ja heutzutage halt mit AI groß. Du gehst halt an die Uni und studierst Informatik oder wenn du, so wie ich halt, wirklich was erreichen willst, natürlich Wirtschaftsinformatik.
Natürlich, ja.
Und das AI-Dingen fliegt dir von allen Seiten um die Ecke. Du schreibst deine Seminare damit, deine Arbeiten, du machst deine Testate, deine Code-Testate damit. Also es ist einfach dein Daily Business und ja, ich meine, das ist jetzt halt irgendwie dieses Opa-Thema. Wir haben uns halt irgendwie durchgebissen und mussten den Kack halt irgendwie verstehen und hatten keinen, der uns den Code generiert hat. Und heute gibt es eben diese Abkürzung. Und ich glaube, nur die, die wirklich Bock haben, das tatsächlich zu verstehen, werden halt diese Senior-Schwelle erreichen. Und die, die keinen Bock haben, die können im Zweifel irgendwann komplett von den AI-Modellen ersetzt werden. Und dann haben wir irgendwann wirklich, dann hat sich die Pyramide umgedreht. Dann haben wir keinen Nachwuchs mehr. Wir haben die Alten wie uns, die irgendwann in Rente gehen und außer Rente dann noch weiterarbeiten. Und ja, das ist so mein Schreckensszenario für den Nachwuchs in der Softwareentwicklung.
Ja, auch das kann
sein.
Du musst
jetzt wieder relativieren, ne? Du bist jetzt wieder, ja, ach, ist alles nicht so schlimm und.
Oh, ich will jetzt hier nicht so boomermäßig aus der Folge rausgehen. Das ist. Ach, kann sein. Kann sein, dass das für einige gilt. Ich meine, als Firma brauchst du ja auch Seniors. Also.
Genau. Also
unter gewissen Gesichtspunkten. Und Seniors kriegst du halt auch dadurch, dass man Juniors ausbildet, was ja immer noch eine unglaublich, also ist natürlich eine fantastische Idee, das zu tun, also was ich das überhaupt sagen muss. Und wenn ich als immer auf die Idee komme, das nicht mehr zu tun, dann habe ich Pech. Oder? Mhm. Ist halt so, oder? Also das ist natürlich Shopify als Big Tech, na gut, die können vielleicht überall hiren. Aber selbst Jake Archibald hat Shopify verlassen, oder? Das ist mit einem sehr einsilbigen LinkedIn-Post hat der Shopify.
Wer hat die verlassen?
Jake Archibald. Okay. Jake Archibald ist war ehemaliger Googler und einer der beiden Hosts des Pabalapap Inspirations-YouTube-Kanals.
HTTP
203. Also ein sehr guter Typ. Der hat am Chrome mitgearbeitet. Mhm. Arbeitet am Chrome mit. Was wollte ich sagen? Krise weiß ich nicht. Wird es, also ist es jetzt schon als Junior schwierig, weil ich ja einen riesen Tech-Stack jetzt schon wielden muss? Ja, durch AI wird es nicht einfacher, weil ich kriege scheinbar Lösungen präsentiert. Mhm. Ich kann es aber gar nicht einordnen. Also ich hatte genauso ein Gespräch schon mit jemandem, der mir ein PR geschickt hat und ich habe zwei, drei Sachen nachgefragt und da kommt, weiß ich nicht, was funktioniert doch, lass mal mergen. Interesting, but no. Und aber das ist halt die Antwort da drauf. Also unser Eins muss dann in PR-Reviews halt spätestens dann daran.
Ja, aber wie baust du diese Skills auf, im PR-Review dann am Ende ran zu können, quasi? Wenn du immer nur.
Ach so, jetzt andersrum, okay.
Genau, das ist ja meine These, dass wir keinen Nachwuchs mehr haben werden, weil die Leute entweder die Skills gar nicht mehr aufbauen oder eben gegebenenfalls auch nicht mehr ausgebildet werden, weil man sich denkt, okay, Junior-Level-Leute kann ich auch durch AI ersetzen, da brauche ich keine.
Nein, ich hätte gesagt, also das, was in unserem Einflussbereich ist, wir müssen trotzdem dann die Junior-Menschen an die Hand nehmen und dann eben vielleicht ein bisschen proaktiver noch rangehen. Also wenn jetzt kein Junior mehr da ist, weil keiner mehr eingestellt ist, gut, dann sind sie nicht da. Weil, also das ist.
Es gab übrigens zu diesem Thema Junior Engineers und AI und diesem Nachwuchsproblem ein sehr schönes Video auf meinem Lieblingskanal Typecraft. Das werde ich auch nochmal in die Shownotes packen, wo er eben genau das beschrieben hat, dass wir halt irgendwie gucken müssen, dass wir den Leuten auch mit diesen neuen Tools irgendwie helfen.
Ja klar.
Ja. Sich da zurechtzufinden.
Das schließt doch den Kreis zur Docker-Folge ganz gut, weil da hatte ich auch alleine schon deswegen. Ich bin jetzt ja, weiß Gott, kein Docker-Experte. Aber dieses Gespräch habe ich schon häufig geführt oder zu häufig was schon. Wozu brauche ich denn jetzt eigentlich Docker? Was macht das denn jetzt eigentlich? Mhm. Und also an der Stelle ist es ja, wenn du dann ein bisschen rauszoomst, ist es ja so, dass, neue Technik, die irgendwie magische Dinge tut und da muss man dann eingreifen.
Ja. Und sagen, brauchst du eigentlich nicht, wenn du NixOS machst.
Das ist richtig, ja. Das war ein schönes Schlusswort bei einer Minute 50.
Haben wir das Thema ausführlich und abschließend erörtert?
Abschließend nicht. Es wird weitere AI-Folgen geben. Leute, ihr.
Der Holger verspricht das jetzt hoch und heilig.
Es wird auf jeden Fall, so wie wir das jedes Mal eingehalten haben, wird es eine weitere AI-Folge geben. Wir werden spezialisierte Folgen zum Thema. Es wird eine MCP-Server-Folge geben. Es wird eine MCR-Server-Folge geben. Es wird, weiß ich nicht. Ich glaube, das Thema wird uns noch ein bisschen begleiten.
Ja. Das stimme ich dir zu.
Ich glaube, die nächste IDE-Folge, die wir vielleicht machen, du wirst wieder irgendwas sagen, something, something NeoVim.
Ja. Und, ja, ja, ich hab ja im Urlaub nochmal neue Energie geschöpft, dich da nochmal mehr von zu überzeugen, dass du nochmal ran musst an das NeoVim-Ding.
Okay, okay.
Da werde ich nochmal irgendwie.
Aber ich meine mich zu erinnern, auch der Typecraft. Der Typecraft hat ja ein Repository, was ich seinerzeit ja nachgebaut habe für meine erste NeoVim-Config. Mhm. Und da hat er schon ein Copilot-Plugin eingebaut.
Ah, echt?
Ja, klar.
Ja, guck.
Und es ist ja so, also ich lese ja die ganze Zeit, Copilot wird ja totgesagt, aber ich verstehe es nicht so ganz, weil du kannst ja ganz viele Modelle in Copilot reinschmeißen, von daher sehe ich das gerade noch gar nicht, aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall, da scheint es Dinge zu geben. Und die IDE ist ja dann, ja gut, keine Ahnung, das Cursor wird disagreeen und Windsurf, aber so wahnsinnig relevant ist es dann ja nicht, wenn das Plugin einigermaßen funktioniert. Aber das weiß ich ja eben nicht. Aber genau, zu diesen Themen werden wir alles Folgen machen. Oder auch nicht. Aber vielleicht machen wir die nächste Folge wird mal. Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, was die nächste Folge wird. Es wird immer wieder Zeit für eine Zwischenfolge übrigens.
Ja. Ja, meinst du jetzt nach einem halben Jahr mal so ein Zwischenfazit ziehen vielleicht? Ja, können wir machen. Aber es ist dann ja nur eine Zwischenfolge, das heißt, die zählt nicht zu den 12 Folgen, die wir dieses Jahr machen. Aber ich habe ja gesagt, dass wir dieses Jahr 12 Folgen machen.
Ja.
Und da stehe ich zu meinem Wort.
Naja.
Ja. Gut, dann geleite die Hörer doch mal nach draußen, Holger.
Leute, das war jetzt eine lange Folge. Also unsere Folgen sonst sind ja gekennzeichnet, geprägt von einer quasi sehr kurzen Leichtigkeit. Und da ist ja nach 20 Minuten eigentlich schon alles gesagt. Das stimmt sogar meistens. Aber wir lassen das Mikro trotzdem an. Heute haben wir es ein bisschen übertrieben, glaube ich. Aber trotzdem waren das ein paar Punkte, glaube ich, die wir besprechen mussten. Ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt. Aber es mussten trotzdem raus. Aber uns interessiert euer Standpunkt. Boomern, warum? Haben wir das Leben verpasst? Rennen wir daran vorbei? Wie hantiert ihr das? Dürfen Agenten auf eure Produktionsdatenbank oder vielleicht sogar auf euren Rechner? Ist euch der Energieverbrauch egal? Wie geht ihr damit um? Schreibt's mal unten in die Kommentare oder in einen LinkedIn-Kommentar oder auf unsere Webseite, da kann man auch kommentieren. Schreibt das mal, das würde uns interessieren. Lass mal quatschen. Und in diesem Sinne sage ich mal Schüsseldorf.
Macht's gut, bis dann. Ciao.
Bis dann, tschüss.